Die Botschaft, die Stimme des Zeichens, wurde am 14. Februar 1964 im Elliott Auditorium in Tulare, Kalifornien, gepredigt. Übersetzer ist Bruder Herbert A. Smith. Ich möchte gerne, dass wir alle noch einmal für einen Augenblick aufstehen, während wir aus dem zweiten Buch Mose lesen. Das vierte Kapitel in dem zweiten Buch Mose. Ich möchte gerne vom 1. bis zum 8. Vers lesen. Da antwortete Mose und sagte: Wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm: Was ist das in deiner Hand? Er sagte: Ein Stab. Und er sprach: Wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde und er wurde zu einer Schlange und Mose floh vor ihr. Der Herr aber sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde in seiner Hand zum Stab. Damit sie glauben, dass dir der Herr erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm: Stecke doch deine Hand in deinen Gewandbausch. Da steckte er seine Hand in seinen Gewandbausch. Und als er sie herauszog, siehe, da war seine Hand weiß von Aussatz wie Schnee. Und er sprach: Tue deine Hand wieder in deinen Gewandbausch. Da tat er seine Hand wieder in seinen Gewandbausch. Und als er sie aus seinem Gewandbausch herauszog, da war sie wieder wie sein übriges Fleisch. Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, dann werden sie doch wegen der Stimme des zweiten Zeichens glauben. Lasst uns beten. Herr Jesus, der unveränderliche, nie versagende Gott bleibt derselbe gestern, heute und für immer. Du änderst dich nie und wir sind froh dafür. Segne jetzt dein Wort und das Lesen deines Wortes an unseren Herzen. Mögen wir Glauben haben, um dir zu glauben. Wir bitten es in dem Namen Jesus. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ihr seid eine der nettesten Zuhörerschaften, zu denen ich jemals gepredigt habe. Ich sage dieses nicht, um nur etwas zu sagen, es ist wahr. Jetzt möchte ich heute Abend ein wenig meiner Zeit dafür verwenden, um diese Szene zu beleuchten. Die Absicht dafür liegt darin, dass ich hier bin, um euch zu helfen. Wenn ich euch nicht helfen kann oder etwas für euch tun kann, die Last des Lebens für die Christen ein wenig leichter zu machen und den Sünder zu Christus zu bringen, dann bin ich ein totaler Versager für das Königreich Gottes. Ich möchte ganz gewiss ein Segen für Gott sein, denn er ist unsere Stärke, das Leben und unsere Hilfe. Bei dieser Belehrung möchte ich es so handhaben, dass ihr es versteht. Manchmal kommen Dinge auf, die so geheimnisvoll sind, dass die Menschen es einfach nicht richtig erfassen. Ich denke, dass wir es deutlich und klar machen müssen. Viele Leute sind so, wenn ihr die göttliche Heilung nicht erklärt. Nun, manchmal ist es so, Bruder Roy, dass es vielleicht in wenigen Minuten gesagt werden kann, aber es sind Menschen, die einfach nicht wissen, wie man an der göttlichen Heilung festhält. Und besonders dann, wenn der Feind kommt, dann kannst du den Kampf so leicht verlieren. Wenn die Menschen manchmal krank werden, nachdem für sie gebetet wurde, dann denken sie, das ist der Kampf. Nein, ich habe ihn verloren. Das ist das Zeichen dafür, dass du es bekommen hast. Versteht ihr? Versteht ihr, das ist dein Zeichen dafür, wenn du einfach nicht weißt, wenn du deinen Feind nicht kennst. Aber wie kann man das erklären, wenn man jeden Abend nur 30 Minuten in 5 kurzen Gottesdiensten und danach wieder woanders hingereist ist? Ich glaube, dass der Herr an einem dieser Tage während dieser großartigen Erweckung sich im Lande ein wenig beruhigt hat. Ich habe den Herrn gefragt, ob es sein Wille ist und er mich ein Zelt bekommen und es mich aufstellen lässt und wir dann nichts mehr mieten müssen. Dann würden wir morgens einen Gottesdienst der Belehrung haben mit den Pastoren und so weiter, vielleicht von 10 bis 12, nachmittags die Anweisung für die Heilung und abends das Beten für die Kranken. Und dieses dann Tag ein und Tag aus, wochenlang. Wir würden keine Gottesdienste am Mittwoch oder am Sonntag abhalten, um nicht mit anderen ins Gehege zu kommen. Nur am Sonntagnachmittag werden sie stattfinden, damit wir uns nicht mit dem anderen Gottesdienst überschneiden. Auf diese Weise kann jeder kommen, der es möchte. Betet für die Kranken. Und wenn der Teufel zurückkommt oder irgendetwas sagt, dann können wir dazu kommen, es untersuchen und einfach feststellen, was stattfindet. Versteht ihr? Ich denke, dass dieses ein echter Segen für die Nachbarschaft sein könnte, für die Pastoren und für alle anderen, welche sie kennen. Sie glauben dieses. Sie glauben es absolut, denn sonst würden sie nicht die Bibel predigen. Jeder Bibelgläubige, ein echter Bibelgläubiger, bestätigt jede dieser Verheißungen Gottes mit einem Amen. Das stimmt. Wenn du nicht alles glauben kannst, du sagst, nun gut, ich glaube dieses, aber ich weiß nichts darüber, dann hast du denselben Ausleger, den auch Eva hatte. Er versuchte es der Eva auszulegen. Oh, das stimmt und jenes stimmt und oh, das ist wirklich dieses, aber gewiss hat Gott hat es so gesagt. Und zwar jedes Wort davon. Es gibt nicht ein Wort oder einen Abschnitt, den man auslassen oder nicht annehmen kann. Wenn du es nicht mit deinem ganzen Herzen annehmen kannst, jede Kleinigkeit davon, dann hast du von Anfang an nicht richtig begonnen. Versteht ihr? Denkt daran, dass es nur eine kleine Stelle war, die einfach herumgedreht wurde, die jede Krankheit verursacht hat. Jeden Kummer, den ganzen Tod und alles. Es kam nur dadurch, dass eine kleine Stelle nicht geglaubt wurde, wodurch dieses alles verursacht wurde. Denkst du, wenn man absichtlich über eine kleine Stelle hinweggeht, dass man dann wieder auf den rechten Weg kommt? Wenn die Menschen manchmal nicht einmal die Hälfte davon annehmen und sich dann noch selbst Christen nennen? Versteht ihr? Jede Kleinigkeit davon ist vollkommen richtig. Es muss nur zusammengebracht werden. Und es gibt nur einen einzigen, der es tun kann. Und das ist der Heilige Geist, der es dadurch auslegt, dass er selber das erfüllt, was er gesagt hat. Das ist die einzige Weise, die ich kenne. Jetzt ich werde heute Abend ein paar Minuten zu euch sprechen oder lehren über das Thema die Stimme des Zeichens. Habt ihr gewusst, dass Moses hier sagte, dass er, sie werden nicht auf meine Stimme hören. Sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Gott fragte ihn dann, was ist das in deiner Hand? Er antwortete, nun, das ist ein Stab, nur ein alter Stock, wie der Stock eines Hirten. Er sprach, wirf ihn auf die Erde. Er tat es und er wurde zu einer Schlange. Er nahm ihn wieder auf und es war wieder ein Stab. Danach sagte er, stecke deine Hand in deinen Gewandbausch. Und er zog sie wieder heraus. Und sie war aussätzig. Dann tat er sie wieder zurück und zog sie wieder heraus. Und sie war geheilt. Er sprach, nun, wenn sie der Stimme des ersten Zeichens nicht glauben werden, dann werden sie der Stimme des zweiten Zeichens glauben. Habt ihr darauf geachtet, wie Gott dieses tut? Der unveränderliche Gott? Kann sich irgendjemand von euch daran erinnern, als vor etwa 15 Jahren die Stimme des ersten Zeichens in Arkansas die Stimme des zweiten Zeichens verhieß? Seht ihr? Ich sagte, wenn sich dieses erfüllt, dann wird niemand in der Lage sein, es sei denn, dass er einfach nur ein Ungläubiger ist, denn es wird aufgedeckt werden und erkennen, was es ist. Und es kann ihm alles darüber sagen. Deshalb ist er ein... Wie viele, die in den Versammlungen kamen, erinnern sich daran, dass dieses vor vielen Jahren prophezeit wurde, als das gesagt wurde, dass es geschehen würde. Der Engel des Herrn sagte, es wird geschehen, dass du sogar die Geheimnisse erkennen wirst, die in ihren Herzen sind. Wie viele wissen das? Die Versammlung sagt Amen. Das wurde vor vielen Jahren prophezeit, als das erste Zeichen sich kundtat. Nun, unsere Szene spielt sich in der abgelegenen Wüste ab. Es ging um einen davongelaufenen Propheten. Moses wusste, dass er dazu geboren wurde, um Israel zu befreien. Er hatte dieses von seiner Mutter gehört. Er war ein prächtiges Kind. Jochebed und ihr Ehemann hatten darum gebetet, dass Gott einen Befreier schickt. Und da wurde er in ihre Familie hineingeboren, ein prächtiges Kind. Wir kennen die Geschichte. Als er aufwuchs, bekam er dasselbe Training für die Arbeit, wie wir heutzutage einen Mann trainieren würden. Er kam auf die Schule, es waren nur die besten Schulen. Wenn ein Mann denkt, dass er einen Ruf für sein Leben hat, was würde dann passieren? Sie würden ihn zu Bob Jones schicken oder irgendwohin auf ein paar der besten Schulen und ihm die höchste Bildung verschaffen, die er nur bekommen kann. Und das ist das Schlechteste, was sie nur tun können. Das ist die schlechteste Sache, die getan werden konnte. Wenn ein Mann sagt, ich habe einen Doktor der Philosophie und einen Doktor in Jura, dann bringt ihn dieser meiner Meinung nach weiter von Gott weg. Versteht ihr? Gott ist nicht in all diesen Dingen dort. Gott ist einfach. Gott ist demütig. Wisst ihr, ihr geht, sie versuchen ein Atom zu spalten und versuchen euch zu sagen, wie man das schaffen kann. Und danach gehen sie über einen Grashalm hinweg, über welchen sie gar nichts wissen. Das stimmt. Durch solche Sachen entfernst du dich nur selbst von Gott. Es geht nicht darum, dass ich Unwissenheit unterstütze. Denkt so etwas nicht, sondern ich versuche euch zu sagen, dass Gott nicht durch Bildung erkannt wird. Gott wird durch Glauben erkannt. Durch Glauben erkennst du Gott und nur allein dadurch, nur durch Glauben. Du musst nur etwas haben, auf das du den Glauben aufbaust, weil er nicht ohne eine Grundlage existiert und dieses ist sein Wort. Moses ging auf die Schule und sie unterrichteten ihn immer wieder, weil sie zweifellos dachten, dass er ein berühmter Mann im Militär werden würde. Die Geschichte sagt uns, dass er ein großer Mann des Militärs war. Er war in der Lage, die Armeen der Ägypter zu führen und der nächste Pharao von Ägypten zu werden, das Volk zu befreien und sie in ihre Heimat zurückzuschicken oder Ägypten durch sie erobern zu lassen. Das ist tatsächlich die Weise, wie sie dachten, dass es geschehen würde. Deshalb unterrichteten sie ihn und er konnte sogar den Lehrern noch Weisheit lehren. Er war wirklich klug und gebildet. Aber das war nicht die Weise, wie Gott es tut. Als er feststellte, dass er versagt hatte, wurde er bitter. Das ist genau das, was heutzutage mit den Gemeinden passiert. Wenn sie feststellen, dass ihr Bildungsprogramm, man kann Gott nicht durch Bildung bekommen, einen Mann dadurch zu Gott führen und du kannst ihn dadurch nicht zu Gott zwingen. Gott hat einen Weg für ihn, wie er kommen muss. Das ist der einzige Weg, auf welchen Gott ihn annehmen wird. Und das ist unter dem Blut. Du kannst nicht dadurch schaffen, indem du sagst, wir sind alle Methodisten, wir sind alle Baptisten, wir gehören alle zu den Assemblies, wir gehören alle zu der Gemeinde Gottes, wir gehören alle zu den Einheitsleuten. Wir alle sind dieses. Das wird Gott nicht zufriedenstellen, denn sein Programm ist, dass wir wiedergeboren werden müssen und unter das Blut kommen. Unsere Pläne sind nur menschengemacht. Sie haben sich alle als ein Versagen herausgestellt. Sie werden immer ein Versagen sein, bis wir zu dem Weg Gottes zurückkommen. Das ist die einzige Weise, die Gott kennt und das ist unter dem Blut. Dort geht er an uns vorüber. Ich vermute, dass viele von euch gestern Abend oder am Sonntagnachmittag dort waren, als ich über das Zeichen predigte. Zeige das Zeichen vor. Wie viele waren dort? Lasst mich eure Hände sehen. Gut, ich dachte, dass eine Gruppe von hier dort gewesen ist. Das Zeichen, das ist die einzige Sache, welche Gott anerkennt. Das Zeichen muss dort sein, denn sonst wird der Bund sogar aufgelöst. Nur das Zeichen, und das Zeichen ist der Heilige Geist. Wir stellen jetzt fest, dass Moses bitter wurde, nachdem er dieses getan hatte. Deshalb floh er, verließ Ägypten und ging in die Wüste. Wir sahen, dass er dort ein äthiopisches Mädchen heiratete und dass er einen Sohn mit dem Namen Gershom hatte. Eines Tages, während er an einem alten bekannten Weg entlang ging und Schafe hütete, wurde er durch ein Schauspiel angezogen, das ungewöhnlich war. Gott ist so ungewöhnlich, er tut Dinge in so einer ungewöhnlichen Weise, so im Gegensatz zur Wissenschaft, so im Gegensatz zur Bildung und manchmal so im Gegensatz zur Theologie des Menschen, einfach im Gegensatz dazu. Gott tut dieses einfach, um zu zeigen, dass er Gott ist. Um dieses tun zu können, muss er jemanden nehmen, der nichts von diesen Dingen kennt, sodass er durch diese Person wirken kann. Warum hat er nicht Kaiphas genommen, als Jesus kam, die Priester, die für diese Arbeit ausgebildet und bereit waren? Er ging hin und nahm Männer, die nicht einmal ihren Namen unterschreiben konnten. Die Bibel sagt, dass sie unwissend und ungebildet waren, denn Gott nimmt das, was nichts ist, und macht daraus etwas, versteht ihr? Wann immer du zu einer Stelle kommst, wo du fühlst, dass du nichts bist, dann bist du gerade dazu bereit, zu Gott zu kommen. Wenn du zu einer Stelle kommst, an der du nichts weißt, aber etwas wissen möchtest, dann wird er sich selbst dir offenbaren. Achte darauf, dass diese ungewöhnliche Sache, soweit wir wissen, noch nie zuvor auf der Welt passiert war. Es war gerade die Zeit für den Auszug. Der Auszug war nahe. Das Wort Exodus bedeutet herausgebracht, hinausgenommen. Und jetzt stellen wir fest, dass normalerweise gerade an dieser gemeinsamen Kreuzung eines Exodus das Ungewöhnliche zu geschehen beginnt. Ich glaube, dass wir wieder dort angekommen sind. Ich glaube, dass wir dort sind bei dem Auszug der Braut, die hingeht, um dem Bräutigam zu begegnen. Ich glaube, der Auszug ist nahe. Dieser Auszug, der sie aus Ägypten herausbrachte, zurück in ihre Heimat, was ihnen auch verheißen war, dorthin zu kommen, stand gerade kurz bevor und Gott musste seinen Mann neu erziehen. Denkt daran, dass Moses 40 Jahre lang unterrichtet worden war, wo er alle seine Doktortitel und alles Mögliche bekam. Und Gott brauchte noch einmal 40 Jahre, um das aus ihm herauszunehmen, was die Bildung in ihn hineingesteckt hatte. 40 Jahre in der Wüste wurden benötigt, um das, was drinnen war, herauszunehmen. Es war nötig, um etwas hineinzubringen. Als dann die ganze große Sache aus ihm draußen war, erschien Gott ihm in der Gestalt eines brennenden Busches. Jetzt werde ich euch zeigen, dass es aus ihm draußen war. Nun, wenn es nicht so wäre, Moses war ein Wissenschaftler. Er wäre normalerweise hingegangen, um ein paar von diesen Blättern von dem Baum zu nehmen, sie in das Labor hinabzubringen, sie untersuchen zu lassen, um festzustellen, mit was für einer Chemikalie sie besprüht wurden, sodass dieser Baum brennen, aber nicht verbrennen konnte. Versteht ihr? Nun, die Ägypter waren kluge, wissenschaftliche Leute, viel klüger in der Wissenschaft, als wir es heutzutage sind. Es stellt sich unter Beweis, denn sie konnten einen Körper so einbalsamieren, dass dieser heute noch ganz natürlich aussieht. Wir können so etwas nicht. Sie bauten eine Pyramide, wir können so etwas nicht tun. Versteht ihr? Die Sachen, die sie hatten, haben unsere Wissenschaft von heute bei weitem übertroffen. Moses wurde also in der ganzen Weisheit unterrichtet, sodass er ein Wissenschaftler wurde. So könnt ihr verstehen, dass er wusste, dass der Busch das besaß, was ihm fehlte, als er in der Gegenwart dieses Busches kam. Wenn wir das heutzutage nur tun könnten, wenn wir nur erkennen könnten, dass die Erscheinungen Gottes das haben, was uns in unseren Denominationen fehlt, was unser Bildungssystem fehlt, das hat Gott in dem Erscheinungsbild der Gegenwart von Christus. Das ist das, was wir brauchen. Wir haben jetzt festgestellt, dass dieser Auszug nahe war. Gott begegnete Moses und sagte ihm, was stattfinden wird, und gab ihm zwei Zeichen. Jedes Zeichen hatte eine Stimme des Zeichens. Jedem Zeichen von Gott folgt eine Stimme. Jedes Mal, wenn Gott ein wahres Zeichen gibt, dann gibt er eine Stimme, die diesem folgt. Wenn du siehst, dass irgendein Erscheinungsbild aufkommt, dann beobachte, wie es sich bewegt, und wenn es sich nicht zu irgendetwas verändert, dann ist es nie von Gott gekommen. Versteht ihr? Gott zeigt nicht einfach Zeichen, nur um zu zeigen, dass er Gott ist. Es gibt eine Stimme, die diesem Zeichen folgt. Durch Gottes Hilfe werden wir dieses heute Abend in der Schrift finden und feststellen, ob es die Wahrheit ist. Seht ihr? Hier war der brennende Busch, ein Zeichen für Moses. Das war ein Zeichen und es wurde gegeben und er hörte die Stimme aus dem Busch. Achtet darauf, dass Gott nie sein Programm ändert. Er muss sein Wort niemals zurücknehmen. Seine erste Entscheidung ist vollkommen. Ich kann eine Entscheidung treffen und sagen, nun, ja, seht ihr, ich lag falsch, ich bin ein Mensch. Du kannst eine Entscheidung treffen und musst sie wieder zurücknehmen. Die Wissenschaft macht das und nimmt es wieder zurück. Habt ihr das gewusst? Sie können wissenschaftlich beweisen, dass es richtig ist, und nach einer Weile beweisen sie wissenschaftlich, dass es verkehrt ist. Aber sie werden ihre Fehler nicht zugeben. Ein französischer Wissenschaftler hat vor 600 Jahren oder etwa in der Richtung anhand eines Balles, der mit einer bestimmten Geschwindigkeit um einen Globus rollte, der die Erde darstellte, ich glaube es war vor 200 oder 300 Jahren etwas in der Richtung, egal wann, er hat wissenschaftlich bewiesen, indem er diesen Ball mit der Geschwindigkeit laufen ließ, falls jemand auf die schreckliche Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometer beschleunigen würde, wenn irgendetwas auf der Erde mit der Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometer unterwegs wäre, dann würde die Schwerkraft seinen Halt verlieren und es würde von der Erde losgelöst werden. Denkt ihr, dass die Wissenschaft dahin zurückgekehrt und das anerkennt? Nein, sie gehen weiter und weiter und weiter. Seht ihr? Aber Prediger versuchen immer auf das zurückzugehen, was irgendjemand anderes gesagt hat, was weit zurückliegt, anstatt das zu nehmen, was Gott gesagt hat. Wir erklimmen den Baum des Glaubens, versteht ihr? Gott ändert nie sein Programm. Du kannst dich ernsthaft auf das verlassen, was Gott schon beim ersten Mal gesagt hat. Er muss immer dabei bleiben. Er kann es nicht ändern und tat es nie, zu keiner Zeit. Denn wenn er das tun würde, dann ist er genauso endlich, wie wir sind. Dann macht er Fehler, muss sich entschuldigen und zurücknehmen. Aber er ist die Quelle von aller Weisheit, die Quelle der Kraft. Unendlich, allgegenwärtig, allwissend und allmächtig. Versteht ihr? Er ist gerecht, er ist Gott. Wenn nicht alles dieses ist, dann ist er nicht Gott. Aber er muss all dieses sein, um Gott zu sein. Gott hat nie irgendein menschengemachtes Programm benutzt, damit er geehrt wird. Denn das dient nur zur Schande. Gott benutzt immer nur eine einzelne Persönlichkeit, nur eine und nie eine Organisation und nie eine Denomination. Er benutzt eine einzelne Person, weil wir uns alle voneinander unterscheiden. Es gab auf der Erde nie zwei Hauptpropheten gleichzeitig. Niemals, seht ihr? Er tut es einfach nicht, weil er nur zu diesem einen spricht. Wenn dieser eine gestorben ist, dann erweckt er einen anderen, der zu der Zeit redet. Erinnert euch daran, dass dieses immer sein Programm gewesen ist. Wir haben jetzt hier gesehen, dass der brennende Busch ein Zeichen war. Es zog die Aufmerksamkeit des Moses auf sich. Dazu gibt Gott ein Zeichen, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen. Dafür ist ein Zeichen da, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Während wir jetzt ein paar Minuten darüber lehren, gehen wir durch die Schrift und finden heraus, ob es sich nicht so verhält, dass er diese Zeichen gibt, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn er dann die Aufmerksamkeit der Menschen bekommt, dann beginnt die Stimme des Zeichens zu reden. Jesus heilte die Kranken, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, und dann fing er an zu predigen. Seht ihr, sie sind immer dafür da, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Moses wurde der brennende Busch gegeben, um die Aufmerksamkeit des davongelaufenen Propheten auf sich zu ziehen. Und er drehte sich um, um nachzuschauen, was es ist. Dann gab das Zeichen eine Stimme ab. Das Zeichen selbst redete. Diese Stimmen und Zeichen sind dazu da, um die Menschen auf das Wort Gottes aufmerksam zu machen, darauf, dass es bereitsteht, bestätigt zu werden. Ein Zeichen ist immer dazu da, die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen. Viele von euch Bibellesern denken jetzt an verschiedene Passagen aus der Bibel, und wir werden zu einigen davon kommen, die davon sprechen, dass ein Zeichen dafür gegeben wird, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen, weil Gott bereit steht, um zu reden. Er möchte eine Zuhörerschaft haben, er möchte jemanden haben, der auf das hört, was er sagen will. Versteht ihr? Nun, das tut er immer so. Sein Wort alarmiert sie. Das Zeichen ist ein Alarm, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen, dass das Wort bereit steht zu reden. Achtet jetzt darauf, dass er durch sein verheißenes Wort spricht, etwas, von dem er sagte, dass er es tun wird. Pass auf. Ich habe gehört und ich erinnere mich an meine Verheißung. Ich habe ihr Geschrei in Ägypten gehört. Ich erinnere mich daran, was ich dem Abraham versprochen habe. Versteht ihr, was er tun will? Er zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Jetzt hat er sein Wort gehört. Er ist dabei, es dem Propheten Moses zu geben, denn das war, ist und wird immer seine Weise sein, wie er redet. Das war die Weise, wie er es am Anfang tat, und das ist die Weise, wie er es jetzt tut. Er tut es immer auf dieselbe Weise. Versteht ihr? Das Wort kommt zu dem Propheten, und Moses war der Prophet. Und jetzt muss er prophezeien, dass er sich um Israel kümmern wird. Er sagte nicht, wie er das schaffen wird, aber er würde sie aus Ägypten herausführen und dass er ihr Geschrei, ihr Seufzen und ihre Gebete gehört hat. Sie warteten nur darauf, dass Gott wartete auf sie. Er hatte seinen Propheten dort draußen in der Wüste, aber er wartete nur auf die Menschen, dass sie ihn auf den Plan rufen. Ich glaube, dass er heute dasselbe tut. Er wartet auf seine Gemeinde, dass sie ihn auf den Schauplatz ruft, damit er handeln kann. Die Verheißung für heute steht bereit, aber er muss die Menschen dazu bekommen, dass sie beten und seufzen, wie sie es dort unten taten. Und dann wird es zum Vorschein kommen, versteht ihr? Moses war draußen in der Wüste, er hielt sich 40 Jahre lang dort auf. Die Menschen lehnten das Zeichen ab, die Sache, die er dort getan hatte, dass er einen Ägypter getötet hatte. Das war nicht der Weg Gottes. Deshalb brachte er ihn in die Wüste und er zog ihn jetzt aufs Neue für die Erscheinung. Und jetzt war er bereit. Gott sprach, ich habe ihr Geschrei gehört. Ich habe ihr Seufzen gehört, dass ihre Aufseher sie auspeitschten. Und ich denke an meine Verheißung. Amen. Seht ihr, er ist jetzt bereit zu reden. Er hat jetzt alles zubereitet. Jetzt zeigt er die Erscheinung, welche die Aufmerksamkeit des Propheten erregt. Als der Prophet dort unten ankam, zeigte er die Erscheinung, weil er die Stimme Gottes war. Wie konnte ein Mann Staub aufnehmen, in die Luft werfen und sagen, so spricht der Herr. Und es gab nicht einen Floh in dem Land und ein paar Stunden später war alles mit Flöhen überdeckt. Nirgendwo gab es eine Fliege und er sprach, es sollen Fliegen da sein. Und zuerst fing eine große alte Schmeißfliege an, herumzufliegen. Sie plagten die Menschen überall. Wer war dieser Mann, dass er so etwas tun konnte? Es war Gott, der diesen Propheten benutzte und sein Wort zu einem Zeichen machte, um einen Ruf zu verkünden. Wir ziehen aus Ägypten aus. Jetzt passt da richtig gut auf. Er wird jetzt sprechen und deshalb muss er durch ein Zeichen die Aufmerksamkeit bekommen. Und die Stimme des Zeichens ist das, was er sagen wird. Sein Wort, sein verheißenes Wort wird jetzt bestätigt werden. Seht ihr? Ich habe eine Verheißung gegeben, dass ich sie durch eine starke Hand herausführen werde. Ich werde in diesem Land meine Kraft zeigen, was immer er jetzt tun wird. Er gab dem Abraham die Verheißung und hier steht er bereit, sie zu erfüllen. Deshalb gibt er ein Zeichen, eine Feuersäule in einem brennenden Busch. Er sagte Moses, jetzt wirst du mein Sprachrohr sein, ziehe dort hinab und ich werde mit dir sein. Und als er dort unten ankam, da wurde das verheißene Wort, das er verheißen hatte, bestätigt. Das war die Stimme des Zeichens. Versteht ihr jetzt? Achtet darauf, ich habe ihr Seufzen gehört. Ich erinnere mich an meine Verheißung. Gott ändert sich nie, er tut es immer auf dieselbe Weise. Das Auftreten eines Propheten ist ein Zeichen, dass Gott bereit ist zu sprechen. Habt ihr? Durchforscht die Schrift. Seht ihr? Die Bibel, Gott selbst sagt, dass er nichts tut, es sei denn, dass er es seinen Propheten zuvor geoffenbart hat. Das stimmt. Er tut es durch sie, weil es zu ihnen kommt. Wisst ihr, das sind seine Diener. In Ordnung. Und das Auftreten eines Propheten ist ein Zeichen, das jedes Mal von den Menschen übersehen wird. Sie übersehen es. Irgendwie erfassen sie es niemals, es sei denn, es handelt sich um diejenigen, deren Augen dafür geöffnet wurden, es zu erkennen. Diejenigen, die auserwählt sind, es zu erkennen, die sehen es. Aber das Auftreten eines Propheten war das Zeichen, dass Gott bereit ist, zu sprechen. Denn wenn Gott nicht bereit ist, zu sprechen, dann würde auch kein Prophet auf der Erde sein. Erinnert euch jetzt daran, dass er nicht auf der Erde sein würde, es sei denn, dass Gott bereit steht zu reden. Auf diese Weise redet Gott durch diese Kanäle. Der unveränderliche Gott hat es nie auf eine andere Weise getan. Achtet darauf, dieses ist immer die Weise Gottes gewesen, wie er seinem Volk seine Stimme bekannt macht. Er sendet seinen Propheten und gibt ein Zeichen. Danach nimmt er seine Stimme, die schon zuvor geredet hat, sein Wort und bestätigt es durch diesen Mann. Und sie wissen, dass es seine Stimme ist, weil es das verheißene Wort für die Zeit ist. Oh, wenn die Menschen dieses nur erkennen könnten, wenn sie doch nur einen Augenblick innehalten und dieses erkennen könnten. Ihr seht, dass es keine Möglichkeit gibt, bei ihnen zu bewirken, dass sie es glauben. Es gibt nicht eine Möglichkeit, nicht ein Mann, der dafür sorgen kann. Gott selbst kann es nicht tun, bewirken, dass die Leute es glauben. Sie müssen es selber glauben. Wenn nichts dort ist, um es damit glauben zu können, wie können sie dann glauben? Egal, was man tut. Die Bibel sagt, obwohl er so viele Wunder getan hat, konnten sie trotzdem nicht glauben. Jesaja sah dieses voraus und sagte, sie haben Ohren und können nicht hören, Augen und sie können nicht sehen. Trotzdem war er der vollkommene Messias und tat genau, was vom Messias gesagt wurde. Sie sagten, dieser Mann zerstört die Gemeinden und wir wissen nicht, wo er herkommt. Versteht ihr? Ist das nicht merkwürdig, dass sie dieses taten, aber die Bibel sagte, dass sie es tun würden. Die Bibel sagte auch, dass sie in dieser Zeit dasselbe tun würden, aufgeblasen, hochmütig, das Vergnügen mehr liebend als Gott, Verleumder, unenthaltsam, das Gute nicht lieben. Sie haben eine Form der Gottseligkeit, aber das bestätigte Wort lehnen sie ab, die Kraft davon, die Taufe des Heiligen Geistes und so weiter. Und von solchen wende dich weg. Denn dieses sind diejenigen, welche die Gesellschaften der Frauen organisieren und von Haus zu Haus gehen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen und nie in der Lage sind, zu der Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen. Seht ihr? Nun, das wurde prophezeit und das muss sich erfüllen, weil es so spricht, der Herr ist. Achtet darauf, aber ihre Torheit wird sich genauso wie bei Jannes und Jambres in den letzten Tagen zeigen. Er machte seine Stimme immer durch sein Prophetenzeichen seinem Volk bekannt. Jetzt werde ich über Mose sprechen. Da schalte ich wieder zurück und dann sehen wir, wo wir uns befinden. Das Wort Gottes wird durch die Stimme des Zeichens sichtbar gemacht. Das Zeichen, welches für den Tag verheißen ist, ist vor den Menschen gezeigt worden. Und dann ist die geschriebene Schriftstelle, die hervorkommt, die Stimme von diesem Zeichen. Wenn es keine schriftgemäße Stimme gibt, dann bleibe weg davon. Versteht ihr? Dann ist es nicht von Gott. Denn Gott kann dieses nicht für heute verheißen und sagen, gut, dies ist es jetzt. Seht ihr? Gott kann dieses nicht tun. Gott kann nicht etwas für diesen Tag verheißen und sagen, nein, nein, das ist es nicht. Ich werde dieses nicht tun. Dieses galt für einen anderen Tag. Was er verheißt, bei dem muss er bleiben. Und das echte, schriftgemäße Zeichen ist die schriftgemäße Stimme. Das Zeichen, welches Moses sah, das war Gott in kosmischem Licht. Und als er dieses tat, kennt irgendjemand das alte hebräische Zeichen, bevor sogar die Bibel geschrieben wurde? Es hatte die Form eines Dreiecks oder einer ovalen Form aus kosmischem Licht. Das stimmt ganz genau, der Logos. Nun, Dr. Lamser hat dieses in seiner Bibel außen auf dem Buchdeckel. Wir sahen, dass Moses durch dieses Zeichen angezogen wurde. Und dieses Zeichen sprach mit einer schriftgemäßen Stimme zu Moses. Seht ihr, das Zeichen erregte seine Aufmerksamkeit. Und dann sagte er, ich gedenke meiner Verheißung und ich bin herabgekommen, um sie zu befreien. Ich werde dich als ein Mundstück benutzen. Du wirst dort hinabziehen. Moses brachte seine Entschuldigung hervor, aber Gott schickte ihn trotzdem hin. Nun, das ist die Weise, wie er sein Wort auslegt. Ein Prophet in der Schrift muss zuerst ein Seher sein, der bestätigt ist. Er darf nicht einfach nur ein junger Bursche sein, der vorbeikommt und behauptet, ich habe das so, spricht der Herr. Und der Nächste behauptet auch, ich habe das so, spricht der Herr. Propheten werden nicht die Hände aufgelegt, um sie zu Propheten zu machen. Propheten sind für die Zeit vorherbestimmt. Die Bibel sagt uns, wann sie kommen und wie sie sein werden. Propheten werden von Gott geschickt. Sie sind Diener Gottes, die dazu geboren wurden. Gott sagte zu Jeremia, bevor du im Mutterleib empfangen wurdest, habe ich dich zu einem Propheten für die Nation bestimmt. Jeremia 1, 4 und 5. Seht ihr? Sie sind einfach, das muss vollkommen in dem Menschen drin liegen. Es ist eine, er ist es nicht selbst, es ist eine Gabe, die aus ihm hervorkommt. Moses wurde als ein Prophet geboren, Jeremia wurde als ein Prophet geboren, Jesaja als ein Prophet, Johannes der Täufer als ein Prophet. Gott hatte von ihnen gesprochen. Was sie sagen, muss die Wahrheit sein. Die Weise, auf welche die Menschen erkennen konnten, ob sie echt waren oder nicht, bestand darin, dass das, was er sagte, wahr sein musste. Weil das, was er prophezeite, die Beglaubigung seines Rufes von Gott war, ob Gott das, was er sagte, als Wahrheit bestätigte. Das ist jetzt der Grund dafür, warum ich heute Abend versuche, diese Sache zu sagen, damit ihr dieses versteht. Versteht ihr? Die Bibel sagt hier, wenn es irgendjemand unter euch gibt, der geistlich oder ein Prophet ist, dann werde ich, der Herr, mich selbst ihm bekannt machen in Visionen und durch Träume mit ihm reden. Dann sagte er, wenn dieser Prophet irgendetwas redet und es nicht geschieht, dann glaubt es nicht. Das bedeutet jetzt nichts anderes, als einen guten Verstand zu haben. Aber wenn es geschieht, was er sagt, dann hört darauf. Denn dann müsst ihr ihn fürchten, weil er mit ihm ist. Wir haben es jetzt gesehen, dass sich das, was Moses sagte, erfüllte. Seht ihr, dieses machte ihn zu einem bestätigten Seher. Das waren seine Beglaubigungsschreiben, weil sich dieses, was er sagte, erfüllte. Er sagte, morgen um diese Zeit werden Fliegen überall die Erde bedecken. Und da waren sie. Morgen um diese Zeit werden so und so sein und dann geschah es so. Es muss auf den Punkt genau zutreffen. Es darf nicht einfach unbestimmt sein. Bei so vielen Männern heutzutage, wenn ihr mir einen Augenblick dafür vergebt, ich bin kein Richter, ich gebe nur meine persönliche Meinung bekannt. Viele Männer sind aufgestanden, gute, geisterfüllte Männer und sie versuchten, wenn sie ausziehen, vielleicht hat der Herr ihnen eine Gabe der Weissagung geschenkt. Zwischen der Gabe der Weissagung und einem Propheten liegt ein Unterschied von einer Million Meilen. Versteht ihr? Eine Gabe von Weissagung muss von dreien beurteilt werden, bevor sie überhaupt in der Gemeinde bekannt gegeben werden kann. Wir wissen das selbst vom Sprechen in Zungen. Es muss von dreien beurteilt geprüft werden, bevor es in der Gemeinde bekannt gegeben werden kann. Wir stellen jetzt fest, dass diese Männer manchmal ausziehen und die Menschen anfangen, sie unter Druck zu setzen. Oh Bruder, was sagst du dazu? Dann geht er nur mit einer Empfindung vorwärts, nach der Weise, wie er fühlt. Nun, der Herr wird dieses tun, so spricht der Herr. Seht ihr, das ist eine Lüge. Du darfst nicht so spricht der Herr sagen, bis Gott in seiner eigenen Sprache zu dir geredet und dir dieses gesagt hat. Dann bist es nicht du, der es gesagt hat, dann ist es nicht deine eigene Empfindung. Die Bibel sagt, wenn ein Prophet das getan hat aus Vermessenheit, was vermuten bedeutet, und vermuten bedeutet, dass man etwas ohne Autorität wagt. Er geht aufgrund eigener Vermutung. Aber wenn du siehst, dass der Mann in dem Namen des Herrn das ausspricht, was geschieht, und es Tag ein und Tag aus geschieht, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr, dann weißt du, dass es von Gott kam. Seht ihr, das sind Gottes Beglaubigungsschreiben für den Mann, dass er der Ausleger des geschriebenen Wortes für diese Zeit ist, weil Gott den Mann dafür gesandt hat. Wenn die Gemeinden nur gute, fundierte Belehrung über diese Dinge hätten, dann würden sie das verstehen. Wir bekommen eine kleine Sache und werden fast verrückt deswegen. Wir nehmen nur diese eine Sache und machen es zu einer Leidenschaft. Da hat jede Denomination ihren Ursprung. Wenn Martin Luther nur weitergegangen wäre in die Heiligung hinein, dann wäre es in Ordnung gewesen. Wenn die Methodisten von Wesley nur weiter hineingegangen wären zur Taufe mit dem Heiligen Geist und der Wiedererstattung der Gaben, dann wären sie alle die ganze Zeit über eine große Gemeinde des Herrn gewesen. Aber sie haben diese kleine Sache bekommen und bewiesen, dass sie richtig sind, und dabei sind sie geblieben. Aber sie mussten es tun. Die Bibel sagt, dass dieses die Weise ist, wie sie es tun würden. Seht ihr? Und auch heutzutage muss es so sein. Ich hoffe, dass meine Gruppe versteht. Versteht ihr, was ich meine? Erhebt eure Hand damit. Seht ihr, die Versammlung sagt Amen. Verständnis. Du musst es verstehen, mein Freund. Dieses ist dein Leben. Siehst du, dieses ist dein Leben. Ja, sein Beglaubigungsschreiben ist dieses, dass Gott diese Person als einen Seher bestätigt hat. Das englische Wort Prophet bedeutet nur ein Prediger, versteht ihr? Jeder Prediger ist ein Prophet, weil er etwas vorhersagt. Wenn jemand das Wort unter Inspiration predigt, dann wird er ein Prophet genannt. Aber in dem Alten Testament waren sie mehr als dieses. Sie waren Seher, versteht ihr? Sie waren Männer, die Sachen erzählten, die geschehen würden, und sie geschahen. Dieses gab ihnen die Rechte, Ausleger des Wortes für jene Zeit zu sein, weil Gott das Wort jenes Tages nahm und es selber durch diesen Mann auslegte. Dazu kam er auf die Erde. Er ist immer ein Zeichen, wenn ein Prophet auf die Erde kommt. Beobachte es. Während wir das durchnehmen und sieh, ob es sich so verhält. Er schickt immer seinen Propheten. Wenn du siehst, dass ein Prophet auf dem Schauplatz erscheint, dann halte Ausschau. Wisst ihr, wir halten jetzt nach einem Ausschau. Wenn ihr es dann seht, dann erinnert euch einfach daran, dass etwas geschehen wird. Dieses sind seine Beglaubigungsschreiben, und dann legt Gott sein Wort mit ihm und durch ihn aus. Das vierte Buch Moses, Kapitel 12, Vers 6 sagt und dieses. Denkt daran, dass die Bibel durch die Propheten geschrieben wurde. Warum? Das Wort des Herrn kam zu ihnen, nachdem sie bestätigt worden waren. Propheten wie Jascha und einige von ihnen, die herausgenommen wurden, und viele Propheten, die nie weitergekommen waren. Aber Gott hatte einen Weg dafür, sein Wort zu bewegen, wenn es die Wahrheit ist. Gott muss die Welt durch irgendetwas richten. Die katholischen Leute hier behaupten, er wird ihn und die Welt durch die Kirche richten. Wenn diese stimmt, durch welche Kirche? Wenn du sagst, die katholische Kirche, aber durch welche davon? Die römische oder die griechische oder welche davon? Seht ihr, sie sind alle gespalten. Er wird sie durch die Baptistengemeinde richten. Wie steht es dann mit der Methodistengemeinde? Seht ihr? Seht ihr, er kann das nicht tun. Da gibt es zu viel Verwirrung. Die Leute wüssten nicht, wo sie dann stehen sollten. Aber er sagte es in der Bibel, wenn du wissen möchtest, wodurch er die Menschen richten wird. Er wird die Welt durch Jesus Christus richten. Und er ist das Wort. Die Bibel ist dann das, wodurch er richten wird. Das bestätigte Wort. Das ist die Weise, Gottes zu richten, durch die Bibel. Deshalb ist es egal, was irgendein Glaubensbekenntnis oder eine Denomination sagt. Bleibe du direkt innerhalb dieser Bibel, denn sie ist Christus. Das Johannesevangelium sagt uns dieses im ersten Kapitel. Achtet jetzt darauf, dass die Bibel von den Propheten geschrieben wurde. Wir sehen, dass dieses dort ausgesagt wird. Die Männer aus vergangenen Zeiten schrieben durch den Heiligen Geist getrieben die Bibel. 1. Petrus 1, 21. Im Hebräerbrief im ersten Kapitel heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch seinen Sohn Jesus Christus. Seht ihr? Denn er war die Sichtbarwerdung des ganzen Wortes des Propheten. Und er war die Fülle des Wortes. Das Wort war in ihm, das ganze Wort. Er war Immanuel, Gott im Fleische, sichtbar geworden. Gott kam in der Gestalt des Heiligen Geistes herab. Er kam mit zwei Flügeln wie von einer Taube herab und kam auf ihn und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, in ihm zu wohnen. Die King James Bibel sagt hier, in welchem es mir gefallen hat, zu wohnen. Oder in dem ich Wohlgefallen gefunden habe, zu wohnen. Seht ihr? In welchem ich Wohlgefallen gefunden habe, zu wohnen. Dort war es, dass Gott in einem Menschen war. Der Himmel und die Erde kamen zusammen. Und Gott und der Mensch waren vereint. Das war bis zu der Zeit die gewaltigste Stunde, die es auf Erden gab oder die es jemals gegeben hatte. Achtet auf das Zeichen der Feuersäule und dann darauf, dass die Stimme des Zeichens sprach. Seht ihr? Das Feuersäulenzeichen der Stimme, die dort bereit stand zu sprechen. Das Zeichen zeigte nur, dass die Stimme zum Sprechen bereit stand. Erfasst ihr den Gedanken? Die Versammlung sagt Amen. Das Zeichen zeigt, dass die Stimme Gottes bereit steht zu reden. Gott zeigt ein Zeichen dafür, wie er in den letzten Tagen ist. Schaut euch um. Schaut euch die Unmoral der Menschen von heute an. Das ist das Zeichen von Gott. Wenn ihr seht, wie die Menschen so werden, dann schaut darauf, was sie tun. Er sagte, sie werden schlimmer und schlimmer. Sie tun das und seht ihr, dieses Unmoral ist ein Zeichen. In Ordnung. Es gibt alle Arten von Zeichen. Zeichen oben am Himmel, furchterregende Sichtungen, fliegende Untertassen. Das Verteidigungsministerium beobachtet sie und sie wissen nicht, was sie sind. Es gibt alle möglichen Arten von Zeichen. Das Meer tost, es schlägt hohe Wellen, verwirrende Zeiten, Streit zwischen den Ländern und all diese Dinge und Erdbeben an verschiedenen Orten. Die Menschen laufen hin und her, das Wissen nimmt zu und all diese anderen Sachen, die er gesagt hat, erfüllen sich. Es ist eine große Unruhe. Er sagte, wie Christus in den letzten Tagen aus seiner Gemeinde herausgetan würde, in dem Zeitalter von Laodicea. Und wir sehen es bereits. Versteht ihr? Alle diese Dinge sind Zeichen, von denen Gott geredet hat. Um was lässt dieses bekannt werden? Gott schickt jemanden auf den Schauplatz oder etwas auf den Schauplatz, um dieses zu bestätigen und um die Schriftstelle zu nehmen und die für jenen Tag ausgesprochen wurde, um sie sichtbar werden zu lassen. Das sind dann die Beglaubigungsschreiben dafür. Seht ihr, das ist das Zeichen. Die Feuersäule war das Zeichen dafür, dass die Stimme dazu bereit stand zu sprechen, sobald das Zeichen dort erschien. Wir sehen das Zeichen des Endes. Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen. Das Zeichen vom Ende. Wie viele glauben dieses? Sagt Amen. Amen, sagt die Versammlung. Dann ist die Stimme bereit zu reden. Die Stimme ist bereit zu sprechen, weil wir das Zeichen sehen. Die Feuersäule war dort, um zu sagen, dass die Stimme bereit war zu reden. Es muss außerdem ein schriftgemäßes Zeichen sein. Es muss eine schriftgemäße Bestätigung des Wortes Gottes sein, welches für diesen Tag verheißen ist. Die Ordnung Gottes ist jedes Mal vollkommen. Hört jetzt her. Lasst uns einen Augenblick für einen kurzen Gedanken hierher zurückkehren. In dem Alten Testament, bevor die Bibel geschrieben wurde, hatten sie nur die Schriftrollen und so weiter, die noch nicht zusammengefasst worden waren, so wie das Buch Jesaja und das Buch von so und so und die Propheten. Wenn ein Mann mit irgendetwas daherkam, dass er einen Traum gehabt hatte oder dass er ein Prophet wäre, dann haben sie ihn zuerst zu ihrem Urim Tumim zum Tempel hinuntergebracht. Die Prediger hier und viele von euch Brüder dort draußen wissen, was das Urim Tumim gewesen ist. Es war die Brustplatte von Aaron. Sie hingen sie an dem Pfosten im Tempel auf. Und jetzt pass auf, wenn dieser Mann anfing zu reden und egal, um was es sich handelte, wenn es nicht wahr war, dann stand das Licht still. Es geschah nichts. Und wenn das, was er sagte, wahr gewesen ist, dann gab es eine Reihe von Lichtern, die wie ein Regenbogen aufleuchtete. Das wurde das Urim Tumim genannt. Die Brüder wissen das. Die Brüder sagen Amen. Sicher, gewiss, das war das Urim Tumim. Was war es? Das Zeichen. Egal wie es klang, das Zeichen muss zusammen mit der Stimme erscheinen. Amen. Seht ihr? Das Zeichen kommt und dann die Stimme. Dieses muss da sein, denn sonst wird die Stimme nicht erkannt. Ja, das stimmt. Egal, was die Stimme sagte, wie echt sie klang. Wenn dieses Urim Tumim es nicht bestätigte, dann stimmte sie nicht. Und jedes Zeichen, welches heutzutage gezeigt wird, ich weiß, dass Gott Dinge tun kann, die nicht in der Bibel geschrieben stehen. Aber was mich betrifft, wir leben in der Zeit, in der wir sehr vorsichtig sein sollten. Das Urim und Tumim von heute ist die Bibel Gottes. Sie zeigt, was heutzutage stattfinden soll. Sie denken, wir müssen eine große Organisation aufbauen. Wir müssen in dieses ökumenische Konzil hineinkommen. Das ist ein Zeichen der Einigkeit. Für mich ist das ein Zeichen des Antichristen. Das ist genau das, wovon die Bibel gesprochen hat. Gewiss, es ist kein schriftgemäßes Zeichen. Auf der anderen Seite ist dazu da, um dem Gläubigen zu zeigen, auf was es zusteuert. Das Urim Tumim ist das Wort Gottes. Das, wovon er sagte, dass es in den letzten Tagen stattfinden würde. Das ist genau das, was aufleuchten muss. Und es ist ein verkehrtes Zeichen. Ein Mann sagte, ich habe einen Doktor der Philosophie oder in Jura. Ich wurde zu dem und dem. Ich bin der Doktor so und so. Das ist kein Zeichen der Bibel. Ich weiß darüber Bescheid. Nun gut, ich bin der Führer von so und so. Ich bin ein Bezirksvorsteher. Ich bin ein Bischof. Mich kümmert es nicht, was du bist. Es gibt nur ein Zeichen, nach welchem wir Ausschau halten. Und das ist das bestätigte Wort Gottes, wenn es das so spricht, der Herr ist. Das ist die Stimme von dem Zeichen. Zuerst das Wort Gottes. Wenn das Urim Tumim sprach, dann sagten sie, das stimmt. Wenn diese Lichter aufleuchteten, dann war das Zeichen dort und die Stimme war wahr. Achtet darauf, wie die Menschen dieses heutzutage durch ihre Traditionen wirkungslos gemacht haben. Jesus Christus sagte nach seiner Auferstehung bei seinem letzten Auftrag an seine Gemeinde in Markus Kapitel 16, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium jeder Kreatur. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen sollen denen folgen, die da glauben. Wenn dieses nicht auf dem Urim und Tumim deines Lebens aufleuchtet, dann ist da etwas verkehrt. Diese Zeichen sollen denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben und in neuen Zungen sprechen. Wenn sie Schlangen aufheben oder tödliche Sachen trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn sie den Kranken ihre Hände auflegen, werden sie gesund werden. Männer mit kluger Bildung, die den höchsten Stand erreicht haben, lehnen diese Sache ab. Wie kann es dann auf dem Urim Tumim Gottes aufleuchten, wenn er doch sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Das Wort Gottes ist in seiner Fülle wahr. Deshalb muss das Urim Tumim mit den Zeichen zusammen aufleuchten. Wenn das Zeichen, mich kümmert es nicht, was er tut, wenn es nicht gemäß diesem Wort getan wird, dann ist dort etwas verkehrt. Mich kümmert es nicht, was er tut. Da ist etwas verkehrt. Es muss der Wahrheit entsprechen. Hat Jesus nicht in Matthäus Kapitel 24, Vers 24 gesagt, dass die zwei Geister in den letzten Tagen so nahe beieinander sein werden, dass es sogar die Auserwählten verführen würde, wenn es möglich wäre? Denkt jetzt mal richtig nach, legt euch die Waffenrüstung Gottes an, hört jetzt noch einen Augenblick zu. Achtet darauf, dass wir genau auf dem Weg kommen müssen, wie er es gesagt hat. Nur die Weise, wie Gott es gesagt hat, das ist die Weise, wie wir es tun müssen. Was Jesus sagte, das geschah und das ist auch das, was geschehen wird. Wenn er sprach, diese Zeichen, sie behaupten, dieses galt nur für die Apostel. Es hieß, die ganze Welt und jeder Kreatur. Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen. Wo hat er gesagt, dass es nur für die Apostel gilt? Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium jeder Kreatur. Diese Zeichen werden auf der ganzen Welt und bei jeder Kreatur folgen. Ein Mann sagte damals, er versuchte die Sache auszulassen. Das ist kein Prophet. Er ist ein Prophet einer Denomination, aber kein Prophet, der von Gott gesandt ist. Er mag irgendeine Denomination widerspiegeln oder irgendeine Theorie, irgendeine Schule oder irgendwelche Moralvorstellungen. Aber ich rede von Gott und seinem Wort, dem schriftgemäßen Urim Tumim, von dem schriftgemäßen Zeichen und von der schriftgemäßen Stimme hinter dem Zeichen. Der Prophet Jona war ein Zeichen. Sein Zeichen war das, als er ausgespien wurde. Der Wal spie ihn an das Ufer aus und das war ein Zeichen. Diese Menschen waren Heiden und Fichten, um dadurch leben zu können. Sie sahen ihren Walgott hereinkommen, diesen Gott des Meeres und wie er den Propheten nahm und ihn an das Ufer ausspuckte, um die Botschaft abzugeben. Und so ging er am Strand entlang. Das war das Zeichen. Jetzt kam die Stimme. Tut Buße oder kommt um. Bevor Gott diese Nation schlug, sie in Stücke riss und sie auf den Meeresgrund versenkte, sandte er einen Propheten mit seinem Wort. Er gab ein Zeichen, ein übernatürliches Zeichen. Denk daran, dass dieses Zeichen bis zum heutigen Tag gilt. Jesus bezog sich darauf. Er sprach, wie der Prophet Jona 3 Tage und Nächte in dem Bauch des Wales gewesen ist, so muss es auch der Sohn des Menschen sein. Eine böse und ehebrecherische Generation trachtet nach Zeichen und sie werden sie bekommen, das Zeichen der Auferstehung. Wenn wir jemals eine böse und ehebrecherische Generation hatten, dann ist es jetzt. So wie Jesus es sagte, wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Wir leben in einer bösen und ehebrecherischen Generation und sie werden das Zeichen des auferstandenen Christus bekommen. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus hat es so gesagt. Das stimmt. Jona trat auf und er war ein Prophet. Der Herr hatte ihn geschickt. Er versuchte so wie Mose drumherum zu kommen. Du kommst an dem Auftrag nicht vorbei. Viele Menschen werden dir über den Rücken streichen und sagen, komm in unsere Gruppe, komm in unsere Gruppe. Es gibt keine Gruppe. Gott ist der Einzige, dem du unterstehst. Versteht ihr? Komm zu uns. Er vermied es und ging hin und fuhr nach Tarsis. Gott schickte ihm einen Wal und brachte ihn direkt wieder zurück. Er kam dort hinein und das war das Zeichen. Und die Stimme von dem Zeichen war, tut Buße oder kommt um. Sie folgten der Stimme, weil sie dem Zeichen glaubten und sie kamen nicht um. Das war die einzige Weise, wie es geschehen konnte, weil sie dem Zeichen glaubten und die Stimme hörten. Das ist die einzige Weise, wie die Mitglieder der Gemeinden dieser Zeit vermeiden können, in das Gericht hineinzukommen, wenn sie dem Zeichen glauben und die Stimme Gottes hören. Die Stimme lautete, tut Buße oder kommet um. Der Prophet Noah, bevor Gott die vorsintliche Welt vernichtete, war Noah der Prophet. Der Prophet war ein Zeichen für was? Das Gericht stand vor der Tür. Noah baute sein Zeichen vor ihnen auf, eine Arche, die er baute. Er predigte das Evangelium. Die Stimme Gottes sprach und die Welt wurde vernichtet. Johannes war ein Prophet, nachdem sie 400 Jahre lang keinen Propheten mehr gehabt hatten. Es war die längste Zeit, in der Israel jemals keinen Propheten hatte. Was tat Gott? Warum ließ er sie 400 Jahre lang ohne einen? Er wollte, dass der Prophet so außergewöhnlich für die Menschen ist, dass sie es verstehen und darauf achten würden, was dieser Mann zu sagen hat. Es war prophezeit worden, dass er kommt. Sie sagten in Maleachi Kapitel 3, siehe, ich sende meinen Botschafter vor meinem Angesicht her, um den Weg zu bereiten. Seit 400 Jahren hatten sie keinen Propheten mehr gehabt. Und hier kam der Prophet Johannes auf den Schauplatz. Sein Erscheinen war ein Zeichen dafür, dass das Kommen des Messias nahe war. Er zog die Aufmerksamkeit von Israel darauf. Wisst ihr, es wurde verheißen, dass es am letzten Tage wiederkommt. Das stimmt, um die Menschen wieder zu sammeln und die Aufmerksamkeit ihrer Herzen darauf zu richten, dass sie sich zu den Vätern zum Anfang zurückwenden. Nehmt alle diese Glaubensbekenntnisse und Dinge und werdet sie los. Geht zu dem zurück, was die Bibel sagt, zurück zu dem Glauben der Väter und dann wird bestätigt, was Gott zu tun versprochen hat. Achtet jetzt darauf, dass sein Erscheinen ein Zeichen dafür war, dass der Messias nahe war und das seit 400 Jahren. haben sie ihn angenommen, sie haben ihm nicht geglaubt. Gewiss taten sie dieses nicht. Sie wollten nichts damit zu tun haben, weil sein Predigen zu gegensätzlich war. Sie glaubten nicht, was er sagte. Trotzdem war es ein Zeichen, denn die Menschen wussten, dass er ein Prophet war. Sie wussten, dass etwas im Begriff war, zu geschehen. Versteht ihr? Jedes Mal war es so, bevor etwas geschah. Wir haben jetzt vor ein paar Minuten 2 oder 3 Seiten hiervon ausgelassen von verschiedenen Propheten. Es war nur, um euch etwas zu zeigen, damit ihr es versteht. Bevor irgendetwas geschieht, kommt Gott mit einem Propheten, um sein Wort zu bestätigen. Dieses Kommen eines Propheten ist ein Zeichen. Johannes war das Zeichen dafür, dass der Messias nahe ist, weil er ein Prophet war. Bei Johannes sehen wir das Zeichen dafür, dass Jesus kommt. Wir wissen, dass es geschehen muss, wenn Gott spricht und diese Sachen sagt. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Nun, Johannes war das Zeichen der Vorbereitung. Er musste ein Zeichen der Vorbereitung sein. Glaubt ihr, dass er das Zeichen der Vorbereitung war? Amen, sagt die Versammlung. Nun gut, wenn er damals als ein Zeichen der Vorbereitung kam, dann kommt er wiederum als ein Zeichen der Vorbereitung. Achtet darauf, dass seine Botschaft und seine Natur genauso waren wie der Geist, mit welchem er gesalbt war. Jesus sagte, dass er so wie Elia war. Warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen müsse? Er antwortete, er ist bereits gekommen und sie taten mit ihm, was ihnen beliebte. Seht ihr, genauso musste der Sohn des Menschen unter ihren Händen leiden, weil alle Schrift erfüllt werden musste. Achtet auf Johannes. Schaut darauf, was Johannes tat. Johannes war ein außergewöhnlicher Mann, der aus dem Nichts kam. Elia war genauso. Beide liebten sie die Wildnis. Erinnert euch daran, dass sie sich beide mit Frauen anlegten, die geschminkt waren, und mit unmoralischen Frauen. Ihre Natur war dieselbe, so wie Elia war. So war auch Johannes. Beide schlugen denselben Weg ein, der eine wie der andere. Aber Johannes war derjenige, der den Messias ankündigte und vorstellte. Achtet darauf, dass er den Messias vorstellte. Er tadelte unmoralische Frauen. Schaut euch das heutzutage an, was wir heutzutage in den Gemeinden Propheten nennen, die sich dann auch noch selbst als von Gott bezeichnen. Ein paar dieser modernen Propheten Ahabs mit ihren kleinen Isebels, mit angemalten Gesichtern, mit kurzen Haaren, mit kurzen Hosen an, die sie dort herumführen, wo immer sie diese hinhaben wollen, und dann nennen sie sich selbst Doktoren der Bibel und so weiter. Wie kann das nur möglich sein? Sie sind Ahabs, ja, mit Lehren ihrer Glaubensbekenntnisse, die Angst haben, diese loszuwerden. Sie haben Angst davor, dass man sie aus ihren Denominationen entlassen würde oder so etwas. Lasst mich euch etwas sagen. Es ist genau in der Zeit, in welcher Gott immer etwas auf dem Schauplatz aufstehen lässt, um das zu verurteilen. Er tat es in den Tagen Ahabs. Er tat es in den Tagen von Johannes. Er verhieß es in den letzten Tagen wiederum zu tun und er wird es tun. Es ist jetzt so eine Zeit, in der uns dieses verheißen worden ist. Es ist die Zeit, in der wir Maleachi Kapitel 4 erfüllt sehen werden, genau das, was er gesagt hat. Ein Zeichen des kommenden Gerichtes, ein brennendes Feuer, welches den ganzen Unglauben verbrennen wird. Die Gerechten werden auf der Asche der Übeltäter wandeln. Es ist verheißen worden. Es ist prophezeit worden. Es ist so, spricht der Herr, es wird so sein. Was wird seine Stimme tun, wenn dieser Mann auf dem Schauplatz erscheint? Sie wird das verheißene Wort von Jesus Christus offenbaren. Das ist ganz genau die einzige Sache, die geschehen kann, denn die Bibel sagt im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Richtig, er sagte außerdem im Lukas-Evangelium 17, Vers 30, wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes, wenn der Sohn des Menschen geoffenbart werden wird. Es ist verheißen worden, dass der Sohn des Menschen geoffenbart werden wird. Was für eine Art von Offenbarung wird das sein? Es wird die Offenbarung davon sein, dass er lebt, nachdem er vor 1900 Jahren gekreuzigt wurde und dass er von den Toten auferstanden ist und lebendig unter uns ist. Er wird geoffenbart werden, denn genau die Sachen, die sie in Sodom taten, müssen wieder zurückkehren. Ihr könnt es auf jede Weise auslegen, wie ihr möchtet, aber da sehen wir es. Es sind einfach nur die Tatsachen. Es legt sich selbst aus. Das Wort braucht keinerlei Auslegung, denn es erledigt das selbst. Die Offenbarung von Christus in der Verheißung des Zeitalters ist genau das, was auf dem Schauplatz geschehen wird. Paulus hatte ein Zeichen. Lasst uns ihn betrachten. Glaubt ihr, dass Paulus ein Prophet war? Gewiss war er das. Pass jetzt auf. Paulus erschien auf dem Schauplatz und sah ein Zeichen. Welche Art von Zeichen hat er gesehen? Eine Feuersäule auf seinem Weg nach Damaskus, und er war ein Jude. Jesus war gestorben, gekreuzigt, auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Paulus befand sich auf seinem Weg nach Damaskus, als ihn ein gewaltiges Licht niederwarf. Er rief: Herr, wer bist du? Er antwortete: Ich bin Jesus. Ihm wurde gesagt, dass er als ein auserwähltes Gefäß berufen wurde. Ein auserwähltes Gefäß. Achtet jetzt darauf, was Paulus gehabt hat, was die anderen nicht gehabt haben. Er hatte die Fülle an Offenbarung des Wortes Gottes, weil es Paulus war, der erkannte, dass Jesus des Neuen Testamentes Jehova aus dem Alten Testament war. Halleluja. Hier könnte ich jetzt etwas sagen. Er hatte die Offenbarung darüber, er schrieb es auf und offenbarte es, weil Gott erlaubte, dass es zur Bibel hinzugefügt wird. Das Wort kommt nur durch die Bibel, durch den Propheten. Gott offenbarte es dem Paulus und er schrieb inspirierte Briefe und Gott fügte sie der Bibel hinzu. Oh du meine Güte, die Offenbarung, dass er der Christus aus dem Alten Testament ist, weil er ihm begegnet war. Er konnte nicht verstehen, wieso diese Feuersäule erschienen war. Das war der eine, der sein Volk aus Ägypten herausgeführt hatte. Das war der eine, der das ganze Zeitalter hindurch mit den Hebräern zusammen war. Und hier war er. Er sah ihn. Er fragte: Herr, was willst du von mir? Er antwortete: Ich bin Jesus. Er erkannte, dass dieser eine, der sein Volk geführt hatte, den er die ganze Zeit gekannt hatte, dem Moses begegnet war. Der Ich Bin, der immer Gegenwärtige, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit im Fleisch sichtbar geworden. Es war seine Offenbarung, er hatte sie mehr als alle anderen. Er hatte sie so gewaltig, dass er sich beinahe überheben würde wegen der Fülle der Offenbarung, die ihm geschenkt worden war. Oh du meine Güte! Was hat er getan? Seine Offenbarung war die Prophezeiung für heute. Es war die Stimme, die hervorging, die in der Bibel aufgeschrieben und heutzutage wieder bestätigt werden sollte. Halleluja! Es ist die Stimme, die wiederum bestätigt wird, das, was er geschrieben hat, weil er der Prophet Gottes war, der es offenbarte. Das Zeichen sprach von etwas. Und wir erkennen jetzt dabei, als Jesus auf den Schauplatz kam, dass er das verheißene Wort gewesen ist. Er hatte einen Predigtdienst, um das zu erfüllen. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Gewiss. Achtet darauf, dass er dafür einen Predigtdienst hatte, damit erfüllt wurde, was über ihm geschrieben stand. Es ist so, wie ich es gestern Abend gesagt habe, als ich über Kleopas und die anderen sprach. O ihr Toren und trägen Herzens, das Wort Gottes zu glauben. Wusstet ihr nicht, dass der Christus diese Dinge erleiden musste? Haben nicht alle Propheten davon gesprochen, dass er dieses tun sollte, um dann in seine Herrlichkeit einzugehen? Er musste alles erfüllen, wofür er gekommen ist. Er kam, um zu heilen, damit es erfüllt wird. Er tat dieses, damit es erfüllt wurde. Alles, was er tat, war dazu da, um es in Erfüllung zu bringen, weil er die Stimme dieser Schrift sein musste. Aber bevor er es tat, kam er mit einem Heilungsgottesdienst hervor und heilte die Kranken. Jedermann wollte das Zeichen sehen, gewiss glaubten sie der Heilung, aber die Stimme änderte sich. Eines Tages sagte er: Ich und der Vater sind eins. Das war zu viel für sie. Du machst dich selbst zu Gott, obwohl du ein Mensch bist. Sie glaubten das Zeichen, aber als sie eine Stimme hörten, die hinterherkam, ein Predigtdienst, der diesem Zeichen folgten, konnten sie es nicht erfassen. Da begannen die Probleme. Erinnert euch daran, dass er 12 erwählt hatte. Er sagte, dass er sie vor Grundlegung der Welt erwählt hatte. Er sprach: Ich habe 12 erwählt und einer von ihnen ist der Teufel. Paulus musste dessen Platz einnehmen, um dieser eine Auserwählte zu sein. Achtet darauf, als er das tat, begann er eines Tages zu den Menschen zu sprechen. Er sagte: Es sei denn, dass ihr das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, sonst gibt es kein Leben. Was würde wohl die Ärzte dazu sagen? Er hat es nie erklärt. Er sagte nie irgendetwas. Er kam nur für so und so viele. Er kam für die, welche er zuvor kannte. Er sprach: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn. Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden es erkennen, sie werden kommen. Versteht ihr? Sie werden kommen. Sie werden es verstehen. Derjenige, den der Vater mir gegeben hat, dessen Name im Buch des Lebens steht, er kam, um sie zu erlösen. Wir haben das jetzt bemerkt, dass er in dieser gewaltigen Stunde sagte, es sei denn, dass ihr das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, könnt ihr euch vorstellen, was die Menschen gedacht haben. Hat dieser Mann seinen Verstand verloren? Will er, dass er aus uns allen Kannibalen macht? Will er jetzt vielleicht irgendwo hingehen, sich selbst umbringen und wir sollen dann sein Fleisch essen und sein Blut trinken? Seht ihr, sie haben es nie verstanden. Er sagte zu Nikodemus, wenn ich dir irdische Dinge sage und du sie nicht verstehst, wie willst du dann die himmlischen Dinge verstehen, die ich dir sage? Seht ihr, so stellen wir fest, dass sie es nicht verstanden haben. Deshalb löste sich die Zuhörerschaft auf. Außerdem sagte er auch noch, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin aufsteigen seht, wo er hergekommen ist. Da sagten die 70 Prediger und die ganze Zuhörerschaft, was ist nur mit diesem Mann los? Der Sohn des Menschen soll hinaufsteigen? Wir essen hier mit ihm zusammen, schlafen bei ihm, angeln mit ihm, sind draußen auf den Bergen mit ihm zusammen, lagerten draußen in den Wüsten mit ihm, waren in den Ufern der Bäche mit ihm zusammen und dann gingen wir dort hinauf und sahen die Wiege, in welcher er geschaukelt wurde, unterhielten uns mit seiner Mutter und wir kannten Josef, den man für seinen Vater hielt. Und dann behauptet er, der Sohn des Menschen wird da hinaufsteigen, wo er hergekommen ist. Oh, wie kann das denn sein? Seht ihr? Aber er war das Wort. Sie konnten nicht erkennen, dass er das Wort war. Es ist so, wie ich es neulich erwähnt habe. Eine der außergewöhnlichsten Schriftstellen ist die, als Jesus 12 Jahre alt war, als sie ihn bei dem Pfingstfest verloren hatten. Sie waren schon 3 Tage lang gegangen und konnten ihn nicht finden. Sie kehrten zurück. Maria hatte ganz klar bezeugt, dass der Heilige Geist sie überschattete und dieses Kind hervorgebracht hatte. Aber als sie ihn in dem Tempel fand, wie er mit diesen Gelehrten diskutierte, was sagte sie da? Sie sagte, dein Vater und ich haben dich unter Tränen gesucht. Was hat sie da getan? Sie verurteilte ihr eigenes Zeugnis, indem sie Josef seinen Vater nannte. Nun, wenn sie die Mutter Gottes ist, wie steht es denn damit? Seht ihr? Achtet darauf, dass das Wort immer korrigiert. Dieser kleine 12 Jahre alte Junge, der, soweit wir es wissen, noch nie einen Tag in der Schule war, war noch ein Kind. Vielleicht wusste er gar nicht, was er sagte. Aber achtet darauf, was er sagte. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Lukas 2,40. Eine leere Stelle auf dem Tonband, der Herausgeber. Und er ist auch heutzutage das Wort. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Wusstet ihr nicht, wenn er im Geschäft seines Vaters tätig gewesen wäre, dann hätte er die Arbeit eines Schreiners getan. Aber er war im Geschäft des Vaters, des himmlischen Vaters, beschäftigt. Er war dort draußen, um diese Organisationen, die sie dort gehabt hatten, zu zerschlagen und all jene, die sie verdorben hatten. Er hatte sie in Stücke gerissen. Sie waren erstaunt, dass so ein kleiner Junge dieses alles wusste. Es war Gott, der durch ihn sprach, weil er das Wort für jene Zeit gewesen war. Achtet darauf, wie vollkommen dieses ist. Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Wir stellen fest, dass seine Offenbarung dieselbe war. Er begann mit Heilung und als er das tat, war alles in Ordnung. Aber dann fing er damit an, dass es die Stimme war, die zu sprechen begann. Es sei denn, dass ihr das Fleisch des Menschensohnes esst, dann gingen sie die Versammlung weg. Oh, diesen Burschen wollen wir nie wieder hören. Dieser Bursche hat seinen Verstand verloren. Sie vergaßen alles, was er getan hatte, das, was sichtbar geworden war. Sie lasen die Bibel nicht, um sehen zu können, in welcher Stunde sie lebten. Gewiss war er eine merkwürdige Person, aber Gott tut dieses in der Weise. Sie sagen merkwürdige Sachen. Warum konnte Micha nicht mit den anderen israelitischen Propheten dort unten übereinstimmen vor Jehoshaphat und den anderen? Seht ihr, warum konnten sie es nicht? Er hatte das Wort des Herrn, das er aussprechen musste. Er sprach, ich werde nur das sagen, was Gott gesagt hat. Sie besaßen die schriftgemäße Autorität, um zu zeigen, dass sie richtig waren, aber sie besaßen nicht die ganze Schrift. Jesus sagte, es steht ebenso geschrieben, versteht ihr? Sie verstanden es nicht. Achtet jetzt darauf, während wir zum Schluss kommen. Wir sind schon spät dran. Ja, Es tut mir leid, dass ich so lange gemacht habe. Ich werde mich jetzt ganz schnell beeilen, um zur Gebetslinie zu kommen. Nur noch ein paar Bemerkungen, die ich hier erwähnen möchte. Achtet darauf, wenn ein Prophet kommt und das geschieht, dass er dann ein Zeichen zeigt. Und dass es mit diesem Zeichen eine Stimme gibt, die spricht. Eine Stimme redet, eine schriftgemäße Stimme, die mit der Bibel übereinstimmen muss, welche das Wort für jene Stunde widerspiegelt. Es ist immer so gewesen und es wird immer so sein, weil Gott sich nicht ändern kann. Achtet jetzt auf den ersten Predigtdienst, den Jesus tat. Oh, sie alle wollten ihn in ihrer Gemeinde haben. Oh, du meine Güte, er ist ein großartiger Mann. Gewiss, er ging in alle Synagogen, las die Schrift rollen, setzte sich nieder. Jedermann rief, junger Rabbi. Aber eines Tages fing er an, auf eine andere Weise mit ihnen zu sprechen. Die Stimme des Zeichens begann zu sprechen. Als die Stimme des Zeichens anfing zu sprechen, wollte ihn niemand mehr. Einer von ihnen sagte, dieser Mann ist verrückt. Es ist unmenschlich. Er versucht, aus uns allen Kannibalen zu machen. Seht ihr, er hat es nie erklärt. Lasst sie einfach gehen. Dann kam die nächste Sache. Wir stellen fest, dass die 70, die Predigervereinigung, die er bei sich hatte, sagten, als sie dazu kamen, nun gut, wie kann dieser Mensch aufsteigen? Wie, wer ist er? Nun, hier stellt er sich mit Gott gleich. Das ist eine harte Rede. Und sie gingen von ihm weg. Dann drehte er sich zu den Jüngern um und er fragte, wollt ihr auch gehen? Seht ihr? Sie konnten nicht gehen, sie hatten etwas erkannt. Sie kannten die Schrift und sie wussten, dass es dieses war. Sie konnten nicht erklären, wovon er redete, aber sie glaubten es trotzdem. Sie stellten keine Fragen, es störte sie nicht. Sie glaubten, weil es die Bestätigung der Schrift war. Glaubt ihr dieses? Petrus sagte, Herr, wohin sollten wir gehen? Du alleine hast die Worte des ewigen Lebens. Sie hatten es erkannt. Sie wussten dieses, wer er war und dass es das war, was er tun sollte. Es spielt keine Rolle, ob wir es erklären können. Seht ihr, sie waren vor Grundlegung der Welt zum Leben bestimmt. Als das Licht sie traf, erkannten sie es. Es gab nichts, was sie davon hätte abbringen können, egal was. Es sah so aus, als ob die Pharisäer ihn von allen Seiten in die Enge getrieben hätten, aber das störte diese Jünger nicht. Sie gingen trotzdem geradewegs weiter, weil sie es glaubten. Dann sprach seine Stimme. Jetzt möchte ich Folgendes sagen. Seine Stimme wird eines Tages sprechen. Ein Zeichen wird kommen und was wird es dann tun? Das Zeichen von Laodicea muss dasselbe sein, wie es damals war. Da wird es eine Stimme geben, die am letzten Tag zu uns reden wird. Denke daran, ein Zeichen in Laodicea. Jesus ist derselbe gestern, heute und für immer. Als er dort aus der Gemeinde herausgetan wurde, wir stellen fest, dass er in dem Zeitalter von Laodicea wiederum nach draußen hinausgetan worden ist. Betrachtet die Stimme. Wenn irgendjemand bereit ist, wenn mich irgendjemand hereinlässt, zu dem werde ich kommen und mit ihm speisen und sie mit mir. Ich werde hereinkommen und ich werde in ihnen sein. Er steht außerhalb der Gemeindewelt und klopft und versucht hereinzukommen. Wenn irgendjemand die Tür öffnet und ein wenig mit mir mitarbeitet, zu dem werde ich hereinkommen und mit ihm speisen. Ich werde mich ihnen bekannt machen, wenn ich nur hereinkommen kann, so wie ich es an jenem Abend auf der Straße nach Emmaus tat. Wenn ich nur hereinkommen kann, dann werde ich mich ihnen kundtun. Nun, die Bibel sagt, dass es in der Weise sein wird und in der Weise ist es auch, Christus. Speisen und mich ihnen selbst offenbaren. Ich werde offenbaren, dass ich derselbe bin, gestern, heute und für immer. Der Sohn des Menschen wird an jenem Tag geoffenbart werden, wenn die ganze Gemeindezugehörigkeit und alles Mögliche zu Sodom und so etwas wird. Ich werde draußen stehen, aber ich werde klopfen und versuchen, hereinzukommen. Jetzt noch einmal. Wenn du nur die wahre Manifestation dieser Stunde, in der wir leben, glauben kannst, ich habe keine Zeit mehr, dieses zu erläutern, aber wenn du es nicht erfassen kannst und jetzt die wahre Manifestation sehen kannst, dass Gott ein Zeichen gibt und das Zeichen eine schriftgemäße Stimme hat, dann versteht ihr, die Versammlung sagt Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, jetzt bitte nur ein Wort der Bestätigung von dir, dass es wahr ist. Himmlischer Vater, wir sind uns bewusst, wie unser Ende aussehen würde, wenn wir als falsche Zeugen von dir erfunden werden. Herr, wo würde ich dann hinkommen? Was würde mit mir geschehen? Wie würde mein Ende aussehen, wenn ich als falscher Zeuge erfunden würde oder wenn ich das Haus auf Stoppeln oder auf sinkenden Sand gebaut hätte? Gott, hilf uns echten Gläubigen, auch wenn wir alleine stehen müssen, auf dem Wort zu stehen. Herr, wir sehen dein Zeichen. Wir erkennen, dass etwas dabei ist zu geschehen. Wir wissen, dass die Endzeit da ist. Wir wissen, dass es uns verheißen worden ist. Mögen wir es jetzt nicht verpassen, es zu erkennen. Komm, Herr Jesus, du bist derselbe, du bist heute Abend Jesus. Wenn du jemand dazu bekommen kannst, dich einzuladen, damit du hereinkommen kannst, dann wirst du dich ihnen selbst bekannt machen. Gewähre es. Ich bete heute Abend in dem Namen Jesus dafür. Amen. Ich bin heute Abend ein wenig spät dran, Freunde. Ich habe noch etwa 10 bis 15 Minuten Zeit. Ich werde ein paar in die Gebetslinie rufen. Ich hatte nicht auf meine Uhr geschaut. Ich habe eine Uhr, die man mir in der Schweiz geschenkt hat. Ich ziehe sie auf und sie gibt Alarm. Aber der Alarm ist, ich habe sie dieses Mal nicht bei mir. Ich habe sie vergessen. Aber manchmal verwirrt mich das. Ich habe zu lange geredet. Vergib mir. Ich werde das vielleicht wieder gut machen. Vielleicht morgen Abend. Was war die Nummer auf den Gebetskarten? Welche Gebetskarten hat er ausgeteilt? Oh, E. E Nummer 1 bis 100. Von welcher Nummer haben wir das letzte Mal angefangen? Erinnert sich jemand daran? Wir hatten bei 1 begonnen und dann bis 50 oder irgendwo von 25 an und dann waren es 50 Karten. Lasst uns dann heute Abend bei 75 beginnen. Wir haben von 1 bis 25 und dann bis 50 aufgerufen. Lasst uns jetzt bei 75 anfangen. E Nummer 75. Wer hat die Gebetskarte? Erhebe deine Hand. Gebetskarte E Nummer 75, erhebe deine Hand. Schaut euch überall eure Karten an. Du meinst, dass derjenige nicht hier ist, dann beginnen wir irgendwo anders. Oh, es tut mir leid, in Ordnung. E Nummer 75, Dame, in Ordnung. Komm hier herüber, Dame. Gerade Nummer 75, 76, 77, 78, 79 und 80. Diese fünf sollen sich aufstellen. 1, 2, 3 und 4. Uns fehlt eine Person. 1, 2, 3, 4 und hier ist 5. In Ordnung. Nummer 80 bis 85 steht auf. E Nummer 80 bis 85. Denkt jetzt daran, dass jeder einzelne von euch mit diesen Karten aufgerufen wird. Macht euch keine Sorgen. Wir werden es schaffen. 80 bis 85. In Ordnung. 85 bis 90. 2, 3, 4, 5. E Nummer 85 bis 90. 85, 86, 87. 88, 89, 90, 90 bis 100 von Buchstabe E. Sie sollen sich aufstellen. Komm auf diese Seite herüber. Bruder Roy, hilf mir bitte, sie zu zählen. Schau, ob sie alle da sind. Nur eine Minute, während ich... Natürlich haben einige von euch hier keine Gebetskarten und dennoch seid ihr krank. Ihr möchtet die Heilungskraft Gottes erleben und die Segnung der Heilung, die von Gott kommt. Wenn dieses so ist, dann erhebt eure Hand und sprecht, ich weiß, dass Gott mich heilen kann. In Ordnung. Wenn du möchtest, Bruder Roy, dann gehe dort hinab und hilf ihm ganz schnell, weil es sonst zu spät wird. Gehe hinab und hilf ihnen, wenn du möchtest, ganz schnell. Ein Bruder sagt zu Bruder Branham, sei so gut und lass es in Spanisch sagen. Ja, er möchte, dass es in Spanisch gesagt wird. Jemand sagt in Spanisch, del número 90, 100, 91, 92, 93, 94, 95, 96, hasta 100. Ja, er hat das gesagt. Und jetzt seht ihr, hier kommt einer, der sonst gar nicht gekommen wäre. Seht ihr, ihr würdet überrascht sein, wie das in Übersee funktioniert. So war es einmal in Afrika gewesen. Ich hatte dort 15 Übersetzer stehen. Das war vor 200.000 Menschen. Ich sagte zum Beispiel, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und dann geht es die ganze Reihe durch und weiter in der Reihe, bis jeder Stamm es übersetzt bekommt. Dann kommt man selbst wieder an die Reihe und man muss nachdenken, was man vorher gesagt hat. Oh, du meine Güte. Aber ich habe 30.000 Eingeborene gesehen, die ihr Herz Christus übergeben haben und ihre Götzenbilder auf dem Boden zerbrachen, dass es eine Staubwolke gab. In Ordnung. Jemand sagt jetzt in Spanisch, mejor, der número 75, adelante, 75, a 100, der Übersetzer. In Ordnung. Gibt es jemanden, der da unten noch fehlt oder sonst etwas? Ja, überprüft es. Das ist gut, Bruder. Sag, hast du jemals, kennst du Bruder Espinosa? Nein, ich kenne ihn nicht, der Verfasser. Ja, er kommt aus dieser Gegend hier. Kennt irgendjemand Bruder Espinosa? Er war derjenige, der mit mir drüben in Mexiko-Stadt gewesen ist, als dieses kleine Baby zu der Zeit von den Toten auferstanden ist. Ich habe gerade gedacht, dass er... Ihr habt natürlich die Geschichte davon gehört. Es stand in der Stimme der christlichen Geschäftsleute und die anderen Sachen hier. Ich war gerade, irgendwann einmal möchte ich wieder dorthin gehen. Oh, es sind so demütige Leute und sie haben es wirklich geglaubt. Sie waren, seht ihr, die Gemeinde dort unten verspricht immer irgendetwas und sie bekommen es nie. Aber hier bei der Verheißung aus der Bibel sind wir mittendrin. Sie gehört uns. Und wir erkennen sie und das macht sie zu einer Realität. In Ordnung. Jeder einzelne von euch möchte mir jetzt bitte wenigstens für 10 Minuten seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht habe ich zu viele aufgerufen. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich verkehrt gehandelt. In Ordnung. Sie haben sie dort herum in die Reihe gebracht. In Ordnung. Lasst sie den ganzen Weg dort in die Reihe hineingehen. Billy, gerade so wie sie dastehen, lasst uns einfach beginnen und mit der Gebetslinie anfangen. Kommt herauf, besorgt ihnen einen Stuhl oder so etwas, damit sie sich hier hinsetzen können. Bruder Roy, in der Halle dort ist Platz genug. Ich möchte, dass die Menschen es beobachten können. Seht ihr, es gibt eine Sache, die man nicht zulassen darf. Man darf keine Störung zulassen. Der Heilige Geist ist empfindsam. Wie viele wissen das? Die Versammlung sagt Amen. Seht ihr? Man muss während der Zeit gehorsam sein. Wie viele sind schon einmal in der Versammlung gewesen und haben gesehen, wie die Dinge von einem zum anderen übergehen? Gewiss habt ihr das. Seht ihr, sie verlieren ihren Verstand und werden verrückt. Überall im Gebäude fallen die Stühle um und die Teufel wurden ausgetrieben. Manche von ihnen wurden gelähmt und mussten aus dem Gebäude getragen werden und sind immer noch gelähmt. Einige von ihnen sind direkt dort gestorben, genau dort, wo sie standen. Sie fielen direkt vor uns tot um. Seht ihr, wir spielen nicht Gemeinde. Es ist der Heilige Geist. Ihr müsst glauben. Ein Mann stand einmal in Kanada dort und versuchte, mich zu hypnotisieren. Was liegt dort gegenüber von Detroit? Wie heißt die Stadt dort oben? Jemand sagt Edmonton. Nein, gegenüber von Detroit, Windsor. Windsor, ja, er kam von dort drüben. Sie hatten ihn angeworben, damit er hingeht und für die Armee Leute hypnotisiert. Wisst ihr, sie bewirken, dass sie wie Hunde bellen und solche Sachen. Und dieser Bursche saß dort draußen. Ich fühlte einen merkwürdigen Geist und ich bemerkte ihn. Der Heilige Geist rief ihn auf und sprach, Sohn des Teufels, warum hat er dir dieses ins Herz gelegt, hierher zu kommen? Weil du dieses getan hast, werden sie dich von hier heraustragen. Er ist immer noch gelähmt. Das ist etwa 12 Jahre her. Sie haben ihn hinausgetragen. Ja, Gott ist immer noch Gott. Der Engel ist immer noch derselbe. Er ändert sich niemals. Wenn wir nur glauben könnten, alles, was wir zu tun haben, ist Glauben zu haben. Schaut jetzt hierher und glaubt. Nun, ob der Heilige Geist kommen wird, das weiß ich nicht, ob er das tut. Aber wenn er jetzt kommt, nach welcher Art von Zeichen schauen wir heutzutage aus? Die Auferstehung von Christus, der Beweis, dass Jesus unter uns lebendig ist. Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen. Erinnert sich jeder daran? Sagt die Bibel nicht, haben wir heutzutage nicht das Zeichen von Sodom in der Welt? Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen. Wir haben heutzutage in der Welt das Zeichen von Noah. Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen. Haben wir alle diese anderen Sachen? Was hat er gesagt, was in dieser Zeit stattfinden würde? Der Sohn des Menschen würde in dieser Zeit geoffenbart werden. Stimmt dieses? Was bedeutet geoffenbart? Es wird bekannt gemacht. Alles, was bekannt gemacht wird, ist geoffenbart. Der Sohn des Menschen wird in dieser Zeit bekannt gemacht werden. Nun gut. Wenn er derselbe ist gestern, heute und für immer, würde er dann nicht dieselbe Sache tun, um sich selbst bekannt zu machen? Wie viele glauben das? Versammlung sagt Amen. In Ordnung. Hat sich jetzt jeder richtig in der Reihe dort draußen aufgestellt? Nun, Freunde, ich weiß nicht, ob wir zu allen kommen werden. Ich möchte, dass ihr alle sehr gut aufpasst, ehrfürchtig seid, betet und glaubt. Und bitte, besonders wenn etwas geschieht, dass ich mich woanders hinwende, dann springt nicht alle auf und geht umher. Versteht ihr? Ja. Vor ungefähr 2 Monaten geschah etwas an einem Sonntagmorgen in meiner Gemeinde. Satan tat etwas, um die Aufmerksamkeit der Menschen abzulenken. Dort war ein Engländer mit dem Namen Way. Er wohnt in meiner, falls ihr seine Adresse möchtet, sodass ihr ihm schreiben könnt. Er verschickt Tonbänder von der Versammlung nach Übersee. Der Mann widerstand gänzlich dem, was ich sagte. Ich sah hinunter und erkannte diesen schrecklichen Geist auf ihm. Ich hatte ihn bei einer persönlichen Aussprache bei mir und erzählte es ihm. Ich sagte, Herr Way, du hast ein Herzleiden. Er hat sogar diesem widerstanden. Ich fragte, warum bist du denn überhaupt zu mir gekommen? Etwa einen Monat später ging er zum Arzt. Und der Arzt sagte ihm, dass er ein sehr schlechtes Herz habe. So kam er an jenem Morgen in die Versammlung und dort wurde etwas gesagt. Wisst ihr, er ist ein richtiger, hitzköpfiger Engländer und er widerstand diesem. Seine Ehefrau ist eine wunderbare Norwegerin, eine Krankenschwester. Sie saß dort bei ihm. Ich sagte etwas und er widerstand dem sofort. Als er dieses tat, er war aufgestanden und sie sangen alle. Als er das tat, fiel sein Kopf zurück, seine Augen rollten direkt nach hinten zurück, sein Gesicht wurde richtig dunkelrot, wie dieses Pult hier, und er fiel tot zu Boden. Nun ja, die Gemeinde war bestürzt und die Leute schrien. Und ich sagte, setzt euch hin, ihr seid doch anders belehrt worden, ihr seid eines Besseren belehrt worden. Dann beugte seine Frau sich nieder, prüfte seinen Puls, er war gestorben. Sie fing an zu schreien, ich rief Schwester Way. Warte nur einen Augenblick, bis ich hier vom Pult wegkomme. Wir wissen nicht, was der Vater... Ich ging dort hinab und er war ganz steif. Von seinen Augen war die Farbe gewichen und sie stachen nur so hervor und waren zurückgedreht. Ich konnte keinen Herzschlag mehr fühlen. Sie rief, oh, sie begann zu schreien. Sie fing an. Ich sagte, nun, wir wissen nicht, was der himmlische Vater tun will. Vielleicht hat er das aus einem Grund getan. Bruder Way hat widerstanden. Sie sagte, er hat mir zugeflüstert, dass er das ablehnte, was du gesagt hattest. Ich sagte, er hätte das nicht tun sollen. Ich sagte, himmlischer Vater, vergib Bruder Way seinen Irrtum. Ich rufe seinen Geist, damit er wieder zurückkehrt. Er sagte, Bruder Branham. Da war er wieder lebendig und stand in unserer Mitte. Seht ihr, versteht ihr? Werdet nicht, wenn irgendetwas passiert, dann seid einfach ruhig, bewahrt Ruhe. Ich habe es so viele Male geschehen sehen, aber wenn die Gemeinde so sehr in Aufregung gerät, dann betrübt ihr den Heiligen Geist. Wenn ihr Gott für irgendetwas preisen wollt, dann ist das gut, aber wenn ihr alle aufspringt und dieses beobachten wollt, die Menschen aufstehen und umhergehen und sich miteinander unterhalten, dann stiftet das einfach nur Verwirrung. Jesus konnte deshalb nicht einmal selber die Menschen in dieser Weise heilen. Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen. Als er hier auf Erden war, führte er sie außerhalb der Stadt, legte seine Hände auf sie, betete für sie. Nun, diese Dame steht hier, sie ist eine Frau, die jünger ist als ich. Sie sieht gesund und kräftig aus. Ich weiß nicht, jetzt seht ihr die Gemeinde von gestern. Es ist die Zeit der Bestätigung von Gott. Ich lege ihr meine Hände auf, bete für sie, lass sie gehen, um zu sehen, ob sie Glauben hat, um geheilt zu werden. Das ist die Weise, wie Gott es getan hat. Aber er hat für heute etwas anderes verheißen. Seht ihr das Wort, eine Verheißung für heute? Ich bin mir sicher, dass ihr versteht, was ich meine. Jetzt gibt es hier gerade irgendwo eine Rückkopplung. Bruder Branham richtet das Mikrofon aus, der Verfasser. Ja, ich denke, das ist jetzt besser. Nun, wenn diese Dame, ich kenne sie nicht, aber der Heilige Geist kennt sie. Hier sehen wir ganz genau ein Bild aus der Bibel, ein Beispiel dafür. Wenn ihr jemals dort gewesen seid, dann wisst ihr, dass dieser Brunnen immer noch dort ist und Weinreben überall dort herum gewachsen sind. Jesus begegnete einer Frau und er sagte ihr, was ihr Problem war. Sie erkannte, dass dieses das Zeichen der Stunde dafür war, dass der Messias da war. Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen. Sie erkannte es, sie wusste es. Nun, wenn er derselbe ist, gestern, heute und für immer, und er verheißen hat, sich selbst als derselbe zu offenbaren, dann muss wiederum sein Zeichen da sein. Jetzt hoffe ich, dass jeder Einzelne versteht, dass ich damit nicht meine, dass es von mir kommt, dass ich auch nicht meine, dass es von meinen Brüdern hier kommt oder von irgendwelchen Männern da draußen. Ich glaube, dass es von Jesus kommt. Christus, der Gesalbte, seht ihr, er starb, damit er dafür sorgen kann, dass sein Predigtdienst durch seine Gemeinde, die sein Wort erkennt, weiter ausgeführt werden kann. Das bedeutet nicht, dass es für mich irgendetwas anderes bedeutet als für einen dieser Männer hier. Nicht ein bisschen oder als einer dort draußen. Wir sind alle Sünder, die durch Gnade errettet sind. Aber es ist seine Verheißung. Er hat verheißen, es zu tun. Aus diesem Grund stehe ich jetzt hier, weil er es verheißen hat. Er sprach, geht hin und tut es. Deshalb gibt es dann keine Furcht mehr. Nun, Dame, ich möchte, dass du mich hier nur einen Augenblick lang anschaust. Lehren und Predigen, normalerweise war es so, wenn ich meine erfolgreichsten Versammlungen mit der Unterscheidungsgabe und so weiter hatte, dass dann der Manager, Herr Baxter und die anderen eine Weile lang gepredigt haben. Ich hatte dann nichts anderes zu tun, als nur direkt irgendwo aus dem Raum heraus auf die Plattform zu kommen und zu beten und dann wieder zu gehen. Sie hatten bereits die Gebetslinie aufgestellt und ich bin dann direkt dazu hereingekommen. Aber jetzt muss man sich wieder neu darauf umstellen. Das Predigen ist eine Gabe, das inspirierte Predigen, versteht ihr? Was die Gaben betrifft, so sind einige Apostel, einige Propheten, einige Lehrer, einige Pastoren, einige Evangelisten, das sind die Gaben, die in der Gemeinde sind, seht ihr? Aber es ist möglich, dass wir mehr wie nur einen haben, so wie Paulus oder irgendjemand anderes. Solange es Apostel gibt, muss es auch einen Propheten geben. Solange es einen Propheten gibt, muss es auch einen Evangelisten geben. Wie kommt es, dass Prediger sagen, da gibt es einen Pastor und einen Evangelisten, aber es gibt keinen Propheten? Seht ihr, so pickt man sich heraus, was einem gefällt und lässt es etwas aussagen, was gar nicht gesagt wurde. Aber Gott ist sein eigener Ausleger von seinem Wort. Er sagt, ob es richtig ist oder nicht. Wenn der Heilige Geist mir jetzt offenbaren wird, dass du getan hast oder wer du bist oder was auch immer, seht ihr? Ich will damit sagen, ich weiß es nicht. Es ist wie bei einem Traum. Man sieht etwas. Es führt einfach in die Vergangenheit. Was immer ich sage das, was ich sehe, versteht ihr? Dann ist das ein Zeichen und da gibt es die Stimme von dem Zeichen. Das Zeichen ist dafür da, dass es geschieht. Die Stimme ist das, was gesagt wird. Wenn es dann die Wahrheit ist und das alles der Wahrheit entspricht, dann muss auch das, was ich hier aus diesem Wort predige, wahr sein, weil das die Zeugnisse der Berufung sind. Wurde das nicht heute Abend durch die Bibel bewiesen? Glaubt die Versammlung dieses von ganzem Herzen? Die Versammlung sagt Amen. Damit sollte dieses jetzt erklärt sein. Nun, ich kenne diese Frau nicht. Meine Hand ist hier erhoben und hier haben wir das Wort Gottes. Und hier sitzen die Prediger, die bestätigen, dass ich die Frau nicht kenne. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen, soweit ich es weiß. Wir sind einander fremd. Ich habe keine Möglichkeit, es zu wissen. Wenn dieses stimmt, dann erhebe deine Hand, damit die Menschen es wissen und die Leute es sehen. Können wir jetzt so sein wie diese Menschen in Sichar? Schau mich jetzt an, so wie Petrus und Johannes, die durch die Pforte kamen, welche man die Schöne nennt. Jetzt schau, seht ihr? Jesus zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. Seht ihr? Er wusste, dass er dort hinaufgehen musste. Der Vater hatte ihn hinaufgeschickt, aber er wusste nicht. Die Frau kam heraus und er dachte, dass es das sein muss. Seht ihr? Dann unterhielt er sich so lange mit ihr, bis er herausfand, was ihr Problem war. Und dann sagte er es ihr. Das ist das, was ich jetzt gerade tue. Ich schaffe mich selbst aus dem Weg, damit er sprechen kann. Ja, ich kann euch durch die Gnade Gottes sagen, was mit der Frau verkehrt ist. Ihr Problem liegt darin, dass sie Tumore in den Eingeweiden hat. Die Schwester sagt, ja, genau richtig. Glaubst du, dass er dieses heilen und gesund machen wird? Du glaubst es, du hast noch jemand anderes, für den du gebetet hast, nicht wahr? Glaubst du, dass er seine Augen heilen und ihn gesund machen wird? Deinen kleinen Sohn. Seht hier, nur durch das Aussprechen dieser einen Sache wurde es aufgeschlüsselt. In Ordnung. Gehe jetzt vorwärts und glaube es. Zuerst hatte sie das nicht erfasst, weil sie dieses in ihren Gedanken behielt. Ich sah ein Licht, welches immer wieder über ihr aufleuchtete, weil sie noch für etwas anderes betete. Um was immer es sich handelte, da war es. Seht ihr, wenn ihr nur glauben würdet. Oh, wenn man das nur erklären könnte. Das sollte jetzt bewirken, dass jede Person hier drin, nur diese eine Person sollte bewirken, dass jede Person hier drinnen gerade jetzt glaubt. Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen. Wie geht es dir? Wir sind einander fremd, denke ich. Die Schwester sagt, das stimmt. Wir sind einander fremd. Ich habe keine Vorstellung darüber, wer du bist, wo du herkommst oder irgendetwas anderes über dich. Aber Gott kennt dich. Wenn er mir jetzt offenbart, was dein Problem ist, wirst du mir dann glauben, sein Diener zu sein. Amen, der Verfasser. Seid jetzt so ruhig, wie ihr nur sein könnt. Ja, Du leidest unter einem hohen Blutdruck. Das stimmt. Das rührt von einem nervösen Zustand her, der deinen Blutdruck steigen lässt. Du wirst sehr oft ganz schnell schwach. Seht ihr? Sie ist eine sehr gute Person. Seht ihr? Sie ist keine Nachahmerin. Sie glaubt richtig. Jawohl, ich bin so dankbar dafür. Die Schwester sagt, ich habe um Kraft gebetet, Bruder Branham. Nebenbei gesagt, du hast eine wirklich große Familie. Du bist so eine nette Person. Dein Ehemann ist auch krank. Die Schwester sagt, ja, er hat hohen Blutdruck. Ja, er hat auch ein Herzleiden. Das stimmt, der Verfasser. Du hast einen Sohn und er hat auch ein Herzleiden. Dann hast du noch jemanden, um den du dir Sorgen machst. Ja, der Verfasser. Dann gibt es etwas Dunkles. Der Junge ist überschattet. Er ist ein Alkoholiker. Er trinkt Alkohol. Das stimmt. Stimmt dieses nicht? Gehe einfach vorwärts. Es ist alles in Ordnung. Glaube jetzt. Gehe einfach vorwärts. Ich glaube, dass alles in Ordnung kommen wird. Wenn du nur vorwärts gehst und es glaubst. Wenn du glauben kannst, dann sind denen, die glauben, alle Dinge möglich. Wenn du glauben kannst, dass das, was Gott gesagt hat, die Wahrheit ist, dann ist es damit erledigt. Denkt ihr nicht, dass das richtig ist? Ist es nicht die Wahrheit? Ist es nicht das, was er gesagt hat? Er hat die Verheißung gegeben. Wenn er also die Verheißung gemacht hat, dann hat es sich damit erledigt. Er sprach, wenn du glauben kannst, dann sind alle Dinge möglich. Denkt ihr jetzt, dass die Menschen hier stehen müssen? Sie brauchen es nicht. Sie müssen nicht hier auf der Plattform stehen. Sie brauchen es nicht. Sie müssen überhaupt nicht hier stehen. Sie hat dort draußen eine wunderbare Zeit. Wie steht es mit euch dort draußen in der Zuhörerschaft? Glaubt ihr von eurem ganzen Herzen? Die Versammlung sagt Amen. Jeder einzelne von euch, diese Dame, die gerade hier sitzt und mich anschaut, gerade dort leidet an einem Herzleiden. Sie hat ein braunes Kleid an. Dunkles Haar und trägt eine Brille. Du hast ein Herzleiden. Sobald es bei dieser Frau hier erwähnt wurde, traf dich etwas. Das stimmt. Du bist jetzt ein ganzes Stück weit von mir entfernt, aber du hast etwas berührt, nicht wahr? Glaubst du jetzt mit deinem ganzen Herzen, wenn du erhebe deine Hand, wenn dieses die Wahrheit ist, in Ordnung, willst du mir einen Gefallen tun? Diese Dame, welche direkt neben dir sitzt, die ihre Hand erhoben hat, leidet unter einem hohen Blutdruck. Und wenn sie mit ihrem ganzen Herzen glaubt, wird es auch sie verlassen. Wenn dieses stimmt, dann erhebe deine Hand. In Ordnung. Jetzt sagt mir, was sie berührt hat. Was haben sie berührt? Die Versammlung sagt, Jesus, glaubst du, dass Gott Herzleid heilen kann? Du sitzt dort und betest auch. Glaubst du, dass er dein Herz heilen wird? Er würde es tun, wenn du es ihn tun lässt. Er hat es getan, wenn du es nur glauben wirst. Aber du musst es zuerst glauben. Ihr müsst es glauben. Ihr seid dazu verpflichtet, es zu glauben, weil das der einzige Weg ist, wie Gott heilen kann. Glaubt ihr mit eurem ganzen Herzen? Die Versammlung sagt Amen. Diese Dame, die hier sitzt mit dem dunkel aussehenden Kleid an, hat ein Problem mit ihrem Nacken. Glaubst du, dass Gott es gesund machen wird, Dame? Seht ihr, ihr braucht nicht hier oben auf der Plattform zu sein. Seht ihr es? Jetzt schaut. Sobald dieses Licht sie verlassen hat, ging es direkt zurück. Eine Dame fing an zu weinen. Sie sitzt direkt hinter ihr. Die Dame direkt hinter ihr begann zu weinen. Was war es? Sie hat ein richtig merkwürdiges Gefühl, das über sie kam. Wenn das stimmt, Dame, direkt hinter ihr, dann erhebe dich, erhebe deine Hand, das stimmt. Es war ein richtig merkwürdiges Gefühl, das über dich kam. Der Grund dafür war, dass er dich von diesem Magenleiden heilen und dich gesund machen möchte. Glaubst du, dass er es tun wird? Amen. Seht ihr, wenn ihr nur glaubt. Glaubt einfach, dieser Mann, der gerade dort sitzt und mich so gespannt anschaut, leidet unter Rheuma. Er sitzt da draußen an dem Ende der Sitzreihe. Glaubst du, dass Gott dich von dem Rheuma heilen kann und gesund machen wird? Möchtest du es glauben? Gott wird dich gesund machen und dich heilen, wenn du es glauben wirst. Erkennt ihr nicht, dass er einfach derselbe ist, gestern, heute und für immer? Könnt ihr dieses nicht mit eurem ganzen Herzen glauben? Was wäre, wenn ich euch gar nichts sagen würde? Ihr wisst, dass ich weiß, was mit euch verkehrt ist. Was wäre, wenn ich überhaupt gar nichts sage, sondern euch einfach nur noch durchgehen lasse? Würdet ihr dennoch mit eurem ganzen Herzen glauben? Ich glaube, dass du geheilt worden bist. Du stehst gerade dort. Gehe deshalb einfach und glaube es. Gehe und glaube es jetzt mit deinem ganzen Herzen. Glaubst du, dass Gott dich geheilt hat und dass er auch deinen Papa heilt und euch beide gesund macht? Denkst du, dass er mit diesem Herzleiden aus dem Krankenhaus entlassen wird? Die Schwester sagt, ja, das tue ich. Gehe und glaube es einfach. Wenn ihr es geglaubt habt, seht ihr, Wenn ihr es nur glaubt, das ist alles, was ihr tun müsst. Seht ihr? Erkennt ihr nicht, dass er es ist? Die Versammlung sagt, Amen. Wie geht es dir, Dame? Schau mich nur einen Augenblick an. Du hast eine Schwäche. Das stimmt. Deine Mutter ist auch krank. Ist es nicht so? Die Schwester sagt, ja. Sie hat ein Herzleiden. Glaubst du, dass Gott deine Mutter von ihrem Herzleiden befreien wird? Nebenbei gesagt, nur einen Augenblick noch. Dein Ehemann wird auch von diesem Magenleiden geheilt. Noch einen Augenblick. Deine Tochter hat ein Problem mit ihrem Hals. Glaubst du, dass er auch dieses geheilt hat? Ja, der Verfasser, ja, dein Enkelkind bekommt Ohnmachtsanfälle, es wird bewusstlos, ein kleines Kind. Glaubst du, dass es auch geheilt wird? In Ordnung, gehe und glaube es. Halleluja. Was tun wir? Warum glauben wir ihm nicht? Seid ihr bereit, ihm zu glauben? Dann lasst uns aufstehen, während er, der Heilige Geist, ruft. Steht auf, gebt ihm den Lobpreis. Glaubt ihm gerade jetzt, jeder einzelne von euch. Ich gebe bekannt, dass der Heilige Geist hier ist. Die Bibel wurde erfüllt. Im Namen des Herrn Jesus Christus gebt ihm jetzt den Lobpreis. Jeder einzelne von euch und ihr werdet geheilt. Amen.